Das Arati-Hochland gehört der Menschheit. Das Land liegt im Herzen eines großen Reichs, dessen Blut in unseren Adern pulsiert, selbst heute noch. Wir müssen es von allen Eindringlingen befreien und unser Königreich zurückerobern. Das ist unser Geburtsrecht. Das ist, wofür Thoradin kämpfte. Und es ist unser, nein, mein Schicksal, dieses Erbe fortzuführen.
Daraus?
Aus dem Audiodrama von Chris Metzen.
Ja, das ist das. Das ist ja die Kurzgeschichte.
Ah, okay.
Das ist ja das Buch ist ja die Zusammenfassung.
Ah, okay. Das ist Zitat von Maran.
Ja, genau, Maran.
Träubern.
Ja. Über die reden wir ja heute, genau. Auch vor allem über die Kampagne, die ja mit 11.1.7 dann kommen wird. Ich muss sagen, ich habe noch mal geguckt. Es ist tatsächlich mit die längste Kampagne, also richtig Kampagne, die wir je bekommen haben jetzt seit dieser Neuerung, Shadowlands oder sonst was. Ja. Die ist in etwa so lang, ein bisschen länger als die Bane-Quest-Reihe und in etwa so lang wie die blaue Drachen-Quest-Reihe in Dragonflight, aber das waren ja keine Kampagnen, das waren ja so Side-Stories. Also das ist schon eine richtig coole und da kommt eben diese Maran vor, die dann leider Gottes freigelassen wird, damit sie nicht zur Märtyrerin wird. Und da will ich auch gleich mal ansetzen. Da hast du, glaube ich, direkt das Beste rausgeholt.
Da willst du ansetzen?
Ja, da will ich ansetzen. Ich meine, wir rollen von hinten.
Wollen wir nicht da ansetzen, dass die Leute überhaupt nachvollziehen können, was Sache ist?
Ja, ich glaube schon. Okay, fangen wir von vorne an. Aber erinnere mich daran, dass ich da ansetzen will.
Okay. Also als allererstes, wir besprechen Inhalte vom PTR, also nicht auf den Live-Servern. Ich sag das deshalb, weil seitdem das auf dem PTR ist, bis zum letzten Stand haben sich bereits Dinge geändert in der Quest-Reihe, weil Blizzard auf Kritik reagiert hat, das habe ich mitbekommen. Zum Beispiel, also die ganze Quest-Reihe, die wir erleben, spielt im Arati-Hochland und einige Leute haben gefragt, was mit den Untoten, weil in Arati-Hochland gab es auch Untote.
Ja.
Was eigentlich aus denen geworden und so weiter. Und das haben sie reingepatcht. Also es kam noch dazu. Das war in der ersten Version noch nicht drin.
Das hab ich auch mitbekommen. Und sie haben noch eine Klarstellung auch gemacht. Der Quest-Designer tatsächlich, der das alles geschrieben hat, hat noch mal ein paar Klarstellungen zu den Defiers, Syndicate und so gebracht.
Ja, ne, also das nur mal als allgemeiner Reminder, wenn wir so Sachen vom PTR besprechen, in der finalen Version können sich noch Dinge ändern. Ist mir nur jetzt immer wieder aufgefallen bei dem Ding. Jedenfalls, um alle Leute abzuholen, Ferin Lothar, die wir ja kennengelernt haben in Hallsturz, unsere Lieblingsfackelträgerin, die geht zusammen mit Danath Trollbann, der Herrscher über Stromgarde ist heutzutage. Die beiden gehen zurück ins Arati-Hochland, wo auch Stromgarde ist. Und in der Zwischenzeit hatte dort die Führung die Nichte von Danath Trollbann, nämlich Maran Trollbann.
Das war aber schon davor. Das war schon davor. Der war schon einmal zurückgekehrt.
Ja, genau, der kehrt doppelt zurück.
Ne? Genau. Er war beim allerersten Mal, als er gegangen ist, hat er Maran eingesetzt, seine Nichte, um über Stromgarde zu herrschen. Und die ist halt komplett durchgedreht und hat gesagt, Stromgarde nur den Arati oder den Überbleibsel vom Haus Arati. Und alle anderen haben dort keinerlei Besuchsrecht. Und vor allem dann war das eben mit Thrall und Jaina in dieser Zeit, ne?
Genau. Und da ist auch viel Bullshit passiert. Also Thrall wurde vergiftet durch ein Attentat. Und dann haben die ihn nicht erlaubt, in Stromgarde reinzukommen. Also weil ist halt ein Ork, ne? Und wie du gerade schon dargestellt hast, da macht sich halt so Rassismus breit gegen alle Nicht-Menschenvölker. Und dann hat es Thrall tatsächlich mit Ach und Krach nach Hammerfall geschafft. Das heißt, beinahe wäre Thrall in einer Kurzgeschichte gestorben.
Auch wild eigentlich.
Ja, stell mir vor, der wäre wirklich in der Kurzgeschichte gestorben, was los wäre.
Das wäre schon so Side-Character.
Ja. Aber ja, er hat es überlebt und man konnte dann letztendlich die Wogen glätten, aber, und da greift jetzt diese Quest, also fängt diese Quest jetzt quasi an, diese Ideologie, die von Maran Trollbann dort etabliert worden ist oder wo sie viel zu beigetragen hat, nämlich diese Menschen sind toll und alle anderen Völker sind weniger wert und das hier ist Menschenkönigreich, hier sollen nur Menschen leben und nichts anderes. Diese Ideologie, die ist dort verfangen in den Köpfen.
Nicht nur das, ich möchte da auch noch kurz nochmal einhaken. Sie wurde zwar eingesperrt, weil das war ihm ganz wichtig, er hat sie nicht verbannt oder sonstiges, er hat sie nur eingesperrt. Und in diesem Einsperren konnte sie weiterhin agieren, denn sie hatte 1, 2, 3 feste Leute, von denen man öffentlich nicht wusste, dass sie hinter ihr stehen. Und die haben quasi als Boten und sowas gespielt. Und die haben dann auch recht bekannte, die wir hier in Deutschland kurz vor den Wahlen oder kurz bevor den Wahlen sind oder auch in Kanada ist das jetzt auch so passiert. Die haben ganz bekannte Sachen genommen, um eben diese Angst, also sie haben mit Angst gehandelt, ganz klar. Ne? Sie haben Übergriffe und Angriffe inszeniert auf beiden Seiten gegen die Orks, aber auch gegen die eigene Bevölkerung, um Angst zu schüren, um zu zeigen, dass der normale Herrscher, der gerade ist, ja, Deneth Throlban, keine Macht mehr hat, dass er das Volk nicht beschützen kann, ne?
Genau.
Und sie haben mit dieser Angst halt einfach, dass es viel mehr ist, als man eigentlich glaubt und so weiter und so fort und haben da halt ganz viele Narrative, wie gesagt, sehen wir ja in unserer Welt jeden Tag, tagtäglich, diese Narrative gestreut, um eben diese, mit der Angst halt einfach zu agieren. Und das hat dann auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert, weil daraus hat sie ihren Einflussraum aus dem Gefängnis quasi verbreitert. Und nicht nur von ihr ausgehend, sondern auch von außen ausgehend hat sich etwas gegründet, der sogenannte Red Dawn, kommen wir gleich wahrscheinlich noch mal im Besonderen drauf, der halt bestehend ist aus einer Splittergruppe, deswegen habe ich das auch vorhin gesagt, der ist bestehend aus einer Splittergruppe der Defiers, einer Splittergruppe des Syndikats und einer Splittergruppe der Scharlachroten. Der Quest-Designer davon, der hat ganz klar nochmal deutlich auf X gesagt, dass es nicht das Syndikat, was da drin ist, sondern das sind Absplitterungen vom Syndikat. Das sind auch nicht die Defias, sondern nur Absplitterungen von denen. Und die haben eben von außen dabei getragen und mit dieser Maran halt zusammengearbeitet. Das ist quasi die Russenbots der AfD. Ne? Also ihr versteht die Synergie.
Ja, also es gibt, oh Gott, ich weiß ja, ganz viele Sachen, wo ich was zu sagen möchte, von den Sachen, die du jetzt schon aufgegriffen hast. Als allererstes, diese gesamte Questreihe und alles, was damit zu tun hat, auch die Kurzgeschichte. Man kann das so lesen und interpretieren, dass das nicht nur eine Geschichte in WoW ist oder Warcraft, sondern dass die Schreiber, also Chris Metz und wer sonst noch alles so dahinter steckt, dass die dort auch versuchen, eine Metapher für Probleme zu finden, die uns auch in der echten Welt begleiten. Ne? Also zum Beispiel die Armut und die Probleme in der Bevölkerung, dass das ein Nährboden ist für Fremdenfeindlichkeit und ähnliches. Das wird in dieser Quest-Reihe sehr krass thematisiert.
Sehr, sehr krass, muss man sagen, ja.
Genau. Und man kann das dann auf verschiedene Sachen übertragen. Ich glaube, es ist nicht so 1:1, dass man so ganz genau sagen kann, dass das jetzt irgendwie, die, keine Ahnung, der Aufstieg der Republikaner und Donald Trump jetzt oder so sein soll oder ein anderer Konflikt. Ich glaube, so explizit ist es nicht, sondern es sind eher so die allgemeinen Muster und die kannst du halt auf viele Sachen anwenden.
Wollte ich gerade sagen, also du hast ja auch jetzt, um kurz mal diesen politischen Bogen zu spannen, du hast ja diese Muster nicht nur bei den Republikanern und Trump, AfD, Russenbots, dies, das. Du hast es ja, das ist ja das gleiche Schema, was überall benutzt wird. Es ist ja im Groben einfach das gleiche Schema und ich glaube, das wollen sie damit auch aufgreifen, dass halt einfach immer, egal wo, die Ängste der Bürger ausgenutzt werden, um eben weiteren, so einen Schmarrn halt loszubringen, ne? Und ja. Deswegen habe ich auch in der letzten Folge gesagt, dass das so krass für dich sein wird, weil das so krass Chris Metzen ist, weil Chris Metzen genau so etwas immer wieder macht und nur er so krass gemacht hat.
Ja, man kann, also ich würde bei diesem Ding sagen, also manche Leute werden das vielleicht nicht mögen, weil sie dann immer so denken, Videospiele sollen unpolitisch sein. Das Problem ist, wir haben ein Spiel, in dem es Politik gibt.
Ja.
Also wir haben ja Könige, die herrschen, wir haben Gesellschaften und so weiter. Das ist, wir haben in-game sowas wie Politik. Und natürlich funktionieren, wenn man das ernst nimmt, diese Strukturen oder diese, Strukturen ist vielleicht das falsche Wort, aber die Mechanismen, diese sozialen Mechanismen, warum bestimmte Ideologien Fuß fassen und so weiter, die sind natürlich übertragbar. Deshalb, ich glaube,
das Leben ist das beste Drehbuch.
Ja, das ist zwar irgendwie politisch, aber ich würde sagen, es ist jetzt nicht parteipolitisch oder so. Und wem das dann zu politisch ist, da frage ich mich dann so ein bisschen, was für Videospiele wollt ihr spielen, weil, ne, also, ja, wenn man das thematisieren will, nämlich Fraktionen gewinnen politische Macht und warum gewinnen sie die und wie begeistern sie die Bevölkerung für sie zwischen, dann musst du solche Inhalte machen, ansonsten kriegst du ja das gar nicht thematisiert. So.
Vor allem, ich meine, an sich, die Scharlachroten sind seit jeher so und seit jeher auch so geschrieben, komplett rassistisch bis zum geht nicht mehr, also schon urlange, lang bevor es das erste Mal Trump gab. Von da an,
diejenigen, die es nicht waren, die sind dann jetzt Agentumdämmerung gegangen. Ne, also,
ja, genau.
Da sind also, die Radikalen übrig geblieben.
Und außerdem, wir wollen ja an sich, ich meine, nicht nur das Leben ist das beste Drehbuch, sondern das sind krasse Dinge. Und du willst ja auch, du guckst ja keinen Film über Bienen und Blümchen, sondern du guckst einen Film, wo krasse Dinge passieren. Wo krasse Auseinandersetzungen oder sowas. Das sind halt die Blockbuster. Und genau das nimmt man halt auch hier. Ja. Weswegen ich auch schon verstehen kann, dass man das nimmt. Es ist halt nur gerade momentan echt crazy bei uns auf der Welt, weil da auch einfach nicht so viel geradeaus läuft, dass man das sehr gut die Analogie dazu ziehen kann.
Ja, und ich will jetzt nicht zu sehr jetzt hier in den Professor-Modus abdriften, aber so kulturhistorisch ist das halt immer so, dass wenn in der Politik irgendwie was passiert, dass das Einfluss auf die Kultur nimmt. Es gibt keine Periode der Geschichte, wo das jemals nicht so war.
Ja.
Und es wäre auch komisch, wenn es so wäre, weil die Entwickler und Autoren und so weiter, Blizzard, die sind ja auch Teil dieses Lebens und die wollen ja auch irgendwie verarbeiten, was sie denken und so.
Es ist ja auch wie Musik, wie Kunst generell malen. Ne, man malt ja seine Emotionalität aus, man bringt seine Gedanken und seine Gefühle in Songs, in Tracks und so. Und nichts anderes ist das. Das ist übertragen, also fertig, ne? Ja, bevor wir da jetzt, glaube ich, zu sehr rein driften, auf jeden Fall ist es so ziemlich crazy. Und
ja, ich wollte das trotzdem kurz kommentieren, weil ich habe das hier und da gesehen auf Blue Sky und auch auf Reddit, dass sich Leute darüber echauffiert haben, dass WoW wieder zu Vogue und so politisch ist. Und ich denke mir so, was ist mit euch?
Vogue ist daran ja gar nichts.
Ja, ich zeige keine Ahnung. Das finden die überall. Ja. Nicht drüber nachdenken.
Nein. 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 Ey, solange die Kirche da nicht noch mitmacht. Nee. Auf jeden Fall haben wir dort was ganz Interessantes, zuallererst, dass die Splittergruppen. Also der Red Dawn, können wir jetzt mal kurz erklären, der Red Dawn. Mhm. Wir haben noch kein Wort auf Deutsch tatsächlich für den Red Dawn. Ich wollte jetzt noch mal auf den PTR gucken, ob die das jetzt schon eingedeutscht haben. Auf jeden Fall die Rote Dämmerung oder sowas wird es sein.
Sowas in der Richtung.
Kommt natürlich meine, von
wir haben ja schon, wir haben ja schon der Rote Ansturm, der Rote Kreuzzug oder Scharlachrote Kreuzzug war es.
Genau.
Jetzt und die Rote Dämmerung.
Ja. Red Dawn, wir haben den Dawn, Agentum. Dawn ist die Agentum-Dämmerung. Ne, also ich denke schon, dass es die Rote Dämmerung sein wird. Also ein Zusammenschluss aus Agentum-Dämmerung und Scharlachroten. Ich denke, das wird es sein. Und dieser Red Dawn, wir wissen nicht genau, woher und wie der sich formiert. Wir wissen, dass das Syndikat und die Defiers-Bruderschaft Splittergruppen quasi damit integriert sind. Mhm. Wir wissen aber nicht, ob die gesamten Scharlachroten im Red Dawn sind oder ob das auch nur eine Splittergruppe ist. Wir wissen nicht, ob das
davon ist. Es ist tatsächlich nicht ganz simpel. Innerhalb der Questreihe wird das auch thematisiert. Ich glaube, es war Ferin Lothar oder war es Gera? Einer von denen zweifelt auf jeden Fall an, dass diese Maran das wirklich lenkt. Und während du dann weiter questest, merkst du auch, dass dieser Joseph, der einer von den Red Dawn ist, anscheinend wirklich da so ein bisschen gerade die Geschicke lenkt.
Ja.
Das heißt, diese Maran Trollbahn ist so eine Galionsfigur und die hat doch zum Umdenken in der Region geführt.
Ja.
Aber wahrscheinlich sind ganz andere Leute da im Hintergrund, die das gerade versuchen, dort zu lenken und zu führen. So.
Das ist das auch, was ich denke, dass du da ganz klar jemanden dahinter hast. Also ich glaube, der Scharlachrote Sturm, die Scharlachroten stehen dahinter in Gänze und rekrutieren. Mhm. Ne? Wir wissen ja schon vom letzten Angriff gegen die Untoten, aber auch gegen Genilias, dass sie unglaublich krass rekrutieren müssen, sonst hätten sie gar nicht diese Manpower, die sie da auffahren. Ne, weil das war ja unglaublich viel. Wir haben dann schon spekuliert, ist da Unterstützung von Tyralion? Na, können wir mittlerweile, glaube ich, ausschließen. Mittlerweile können wir eher glauben, dass da eine Unterstützung von den Scharlachroten, Arati vielleicht, also dem Original Imperium, ist, weswegen auch die Lichtbrut, weswegen auch die Portalmagie und all sowas. Aber ja, die Maran ist ganz klar eine Galionsfigur, die da nicht reingehört oder die da einfach nur eingesetzt war und dann auch verfallen durfte, weil scheißegal. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich vorhin meinte, die ist, wir kommen da wieder hin, questen, da gehen wir jetzt gleich wahrscheinlich noch drauf ein, dann wird sie eingesperrt wieder, oder ist sie eingesperrt, wir kriegen raus, dass sie eben im Hintergrund da komplett alles agiert hat. Und eigentlich wollte Ferin Lothar sie dann töten. Und dann geht Deneth Throlban dazwischen und sagt nein, weil dann machst du sie zur Märtyrerin. Und das, I don't know, war, glaube ich, einer der größten Fehler überhaupt.
Okay, dann fangen wir von hinten an.
Wir können jetzt gerne.
Ich ja noch viel länger am Anfang.
Ja, wir können noch mal in den Anfang rein. Ich wollte nur so raus, ja.
Ja, weil ich glaube, wir müssen Leute abholen. Das ist alles nicht so selbstverständlich, weil. Syndikat, Defiers. Ja,
wir können gerne über die beiden reden.
Über die Scharlachroten wurde in den letzten Wochen und Monaten oft von vielen Leuten gesprochen. Das heißt, selbst wenn man Vanilla damals nicht gespielt hat, hat man, glaube ich, mittlerweile eine grobe Idee. Ist halt so ein fanatischer heiliges Lichtorden mit Kloster und hast du nicht gesehen? Ich glaube, da weiß mittlerweile jeder ungefähr.
Geh mal rein ins Syndikat. Was ist das Syndikat?
Das Syndikat ist die schwierigste Gruppe von allen. Das Syndikat ist ein Zusammenschluss von Verbrechern. Man kennt das Syndikat aus verschiedenen Quests in WoW. Insbesondere, wenn man hier zum Beispiel Vorgebirge Hügellandes gequestet hat. Da haben die zum Beispiel, da gibt es ja diese Felsvorsprünge da im Norden. Und da haben die zum Beispiel ein Camp im Norden, ich glaube direkt nördlich von der Hordenstadt hier, den Untotenstadt, wie hieß die noch?
Terrence Mill.
Genau, nördlich von Terrence Mill, genau. Da ist quasi so ein Unterschlupf von dem Syndikat, ist glaube ich auch in der Cutter-Version noch dort. Also falls ihr da mal vorbeischauen wollt, da seht ihr ein paar von denen, da gibt es auch zwei, drei Quests, die da hinführen. Und im Allgemeinen kannst du sagen, das sind halt Kriminelle, die sich dort aus unterschiedlichen Gründen niedergelassen haben. Es geht so ein bisschen, das geht eigentlich zurück, glaube ich, bis Warcraft 2. Weil da war ja das Alterraktal früher. Und das Alterraktal hat ja die... Da gibt es so eine riesen Verratsstory, dann ist das Alterra-Königreich so ein bisschen untergegangen und allgemein die ganzen Menschen, die in dieser Region leben, die haben halt die Problematik, dass nach dem dritten Krieg auch noch Lordaeron zerfallen ist, Gilneas hat sich schon lange abgespalten, Dalaran war in dieser Quarantäne, das heißt, diese ganzen Menschenkönigreiche, die es dort gab, in diesem Norden der östlichen Königreiche sind untergegangen, in Quarantäne oder sonst irgendwas. Und die Menschen, die dort noch lebten, die sind in Armut versumpft. Die wurden nicht mehr richtig unterstützt. Die hatten Probleme. Und dann mussten die Menschen gucken, wie sie über die Runden kommen. Und dann keimte halt Verbrechen auf. Und dort gab es dann verschiedene Organisationen, Strukturen. Und die mächtigste, die daraus hervorgegangen ist, ist das Syndikat.
Und diese... wurde angeführt von der Familie Perinolde. Das waren so die Chefs, aber, und das ist auch ganz, ne, Alidan Perinolde, das war so der Sohn vom König vorher, wo es auch das Königreich Alterac war. Und der hat das Ganze so übernommen. Aber eine ganz interessante Questreihe, die man heute in Retail, glaube ich, nicht, weiß ich nicht, kann man die heute noch spielen? Auf jeden Fall kann man die in Classic spielen. Da gibt es einen geilen Ring, da gibt es einen richtig geilen Ring nämlich zu. Das Syndikat oder das Perinolde-Familie hatte mit den Scharlachroten noch ein bisschen zusammengearbeitet, dies, das. Auf jeden Fall gibt es da eine ultralange Quest, ja, was heißt nicht ultralang, aber eine Questreihe startend in Unterstadt, man muss in Scharlachrote Kloster, dann wieder zurück und südlich von dem See unter Unterstadt oder von Lordaeron, südlich von Lordaeron ist so ein Haus und da sind eben das, dieses, die Perenolde-Familie drin und wir Spieler löschen sie dort zu Classic-Zeiten eben aus. Und dann war das Syndikat tatsächlich relativ anführerlos. Sie hatten zwar einen Sitz, das ist heute auch noch, glaube ich, ganz interessant. Das Syndikat hat einen Sitz im Schurken, in der Schurkenklassenhalle, wo sie auch geduldet sind tatsächlich. Also sie agieren dort mit. Und es scheint auch so, dass die dort in der Klassenhalle sind, auch die Anführer des Syndikats sind. Ja, aber ansonsten sind die eher eigentlich ja kaum mehr vorhanden. Also jedenfalls, das Interessante dahinter ist, wir haben uns natürlich in den letzten Jahren, dass wir uns da in den Regionen überhaupt aufgehalten haben, war mit BFA der Krieg Horde gegen Stromgard, den die Horde verloren hat. Die Horde hat den Rückzug gezogen, Stromgard hatte so gewonnen. Und dann ist die ganze Zeit niemand quasi dort gewesen. Die siebte Legion ist abgezogen, soweit wir wissen, also aus Stromgard. Und irgendwann dann zum Schluss sind die Magar-Orks nach Hammerfall gesiedelt. Weiß der Geier warum, aber also so richtig warum kann ich das nicht verstehen, egal ob wenn es im Buch steht. Auf jeden Fall kann sein, dass das Syndikat sehr viel jetzt im Hintergrund machen konnte, ohne dass wir es mitbekommen haben.
Ja. Was ganz Interessantes möchte ich noch kurz anmerken beim Syndikat. Du hast richtig angemerkt, dass man ganz viele der Mitglieder, gerade der führenden Mitglieder, sind aus dem Altera-Königreich ursprünglich. Und die machen halt kriminelle Sachen. Aber wenn man sich die ganzen, also Bücher durchliest, also diese Ingame-Bücher, und wenn man genau auf die Questtexte achtet und was die sagen und so, dann gibt es eine Mischung. Es gibt einerseits Kriminelle, die werden angezogen von der Kriminalität und sind kriminell, weil sie kriminelle Energie haben, so wie man es erwartet. Aber es gibt auch politische Ziele. Diese politischen Ziele scheinen darin zu bestehen, deswegen machen die das alles, dass sie die ganzen verschiedenen ehemaligen Allianz, wie soll man sagen, Stützpunkte und ähnliches, also Stromgarde, Durnholde und sowas alles, also alles, was es damals gab, noch im Zweiten Krieg und noch davor, dass sie das alle zurückerobern wollen. Darum, sie sehen quasi Kriminalität als Notwendigkeit.
Ja, auch weil ihnen, was man auch immer da im Beisatz liest, weil ihnen halt Alterac abgenommen wurde, ne? Ihre Heimat, genau. So. Von den Ogern überrannt wurde und dann einfach dort gelassen wurde. Sie hatten ja keinerlei Hilfe bekommen.
Ja, und das ist dann quasi auch dieser ideologische Nährboden, der sich dann da teilt mit diesen anderen Fraktionen, wie jetzt der Scharlachrote Kreuzzug, der jetzt kommt und sagt, ja, wir wollen hier die anderen Völker vertreiben, damit hier wieder Menschen leben. Und dann denkt sich natürlich das Syndikat, die natürlich die alten Sachen wieder einnehmen wollen und ihr Königreich wieder gerne hätten. Und früher war ja alles besser, bevor sie in die Kriminalität mussten, in Anführungsstrichen. Die finden das natürlich fein. Und deswegen ist kein Wunder, dass die sagen, Handshake, wir sind auf einer Seite.
Aber halt, wie gesagt, nur ein Teil des Syndikats. Der andere Teil des Syndikats denkt sich, Bro, ihr seid mir zu krass, ihr seid mir viel zu sehr abgedriftet. No way, das machen wir so nicht.
Richtig. So, und dann haben wir noch die andere Bande, die Defiers. Die Defiers geht auch bis zum Zweiten Krieg tatsächlich zurück. Und zwar wurde im Königreich Sturmwind, wurde die Hauptstadt Sturmwind zu großen Teilen zerstört. Und dann musste die Stadt wieder aufgebaut werden von den Menschen. Und die Adligen haben die Arbeiter, die das damals gemacht haben, gesnitcht. Sprich, die haben die nicht bezahlt. Ne? Also.
Ja.
Und dann haben Arbeiter das gemacht, was sie immer machen sollten. Sie haben eine Gewerkschaft gegründet.
Und gegen die 10-Stunden-Tage gewettert.
Ja. Das Ganze eskalierte halt immer weiter. Und die Arbeiter, die damals Sturmwind quasi mit aufgebaut haben, die lebten in Westfall. Zusätzlich zu diesen, dass sie die Arbeiter nicht bezahlt haben, kamen verschiedene andere Probleme im Westfall hinzu.
Keine Lebensmittel. Man hat sich
nicht richtig, genau, keine Lebensmittel, es gab Hungersnot, Kriminalität machte sich breit. Dann hat sich Sturm mit erst gar nicht darum gekümmert und als sie sich darum gekümmert haben, viel zu hart, weil sie so militaristisch vorgegangen sind und dann Unschuldige gefangen genommen worden sind und so weiter und so fort. Mhm. Und das haben die Einwohner nicht auf sich sitzen lassen. Und die Gewerkschaft hat dann angefangen, im Geheimen erst einmal Söldner auch zu rekrutieren, nämlich Goblins und Oger, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Deswegen sind die da auch an der Küste von Westfalen, Klassik.
Genau, und sie hatten noch ein Kriegsschiff über aus dem Zweiten Krieg. Und mit diesem Kriegsschiff planen sie dann Sturmwind wieder anzugreifen und die Mächtigen zu entthronen oder Sturmwind auch zu zerstören.
Was ich dazwischen brechen würde,
ja.
Was auch da stark zugehört, ist natürlich, dass Varian im großen Zeitraum nicht da war. Das war währenddessen er eben Logosh war, also, ne? Varian wurde ja von Onyxia, also Lady
Prestor.
Prestor, ja, rausgebracht aus Sturmwind, dann gefangen genommen. Sie hat ihm seine Persönlichkeit genommen, also die Hälfte seiner Persönlichkeit. Darüber geblieben ist Logosh. Der hat in der Zeit dann als Gladiator gekämpft. Und nur durch Glück ist er eben zu seiner zweiten Seele. Deswegen hat auch Charlemagne, also sein Schwert, was Anduin führt, zwei Hälften. Es kommt von zwei Elfen. Kommen wir jetzt aber, da gehen wir viel zu weit raus. Auf jeden Fall hat er wieder seine beiden Persönlichkeiten gehabt, konnte aber mit beiden Persönlichkeiten noch nicht richtig umgehen. Das hat er erst geschafft durch Anduin und das so im Laufe von Mists of Pandaria, Cataclysm Mists of Pandaria aufwärts. Und deswegen ist er, wie gesagt, viel zu harisch gegen Westfall vorgegangen, weil das die Logosh-Seite war und nicht die vernünftig denkende Seite. Und das war ein riesengroßes Problem eben in Westfall. Da questen wir sogar in Classic bis Cataclysm auch, wo wir dann diese harten Konsequenzen überbringen nach Westfall. Gleichermaßen versuchen wir aber als Spieler der Ruhepol zu sein und wir bringen Lebensmittel, wir versuchen die da zu beruhigen und alles Mögliche. Aber bis dato hatte sich eben aus dieser Gewerkschaft schon die Defiers-Bruderschaft entwickelt mit dem Anführer, ich habe den Namen vergessen, ich kenne nur die Tochter gerade.
Nachname ist Van Cleef, Vorname war
Edwin Van Cleef.
Edwin
Van Cleef. Das war dann einer derjenigen Anführer. Und den tun wir Spieler töten. Daraufhin ist die Tochter von ihm extremst sauer, Vanessa Van Cleef. Die tun wir dann auch besiegen. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder haben wir gegen die Defiers gekämpft. Bis schlussendlich Sean, der Hauptmeister des SI7, also des Geheimdienstes von Sturmwind, mit Vanessa Van Cleef. Immer wieder ist er mit ihr in Kontakt getreten. Beide sind übrigens auch Mitglieder, ständige Mitglieder in der, nicht NATO, sondern in der Klassenhalle der Schurken. Und dort kommt man dann natürlich auch oder muss sich gegenseitig helfen, auch wenn die Fraktionen eigentlich im Beef miteinander sind. Und deswegen ist dann die Defiers-Bruderschaft schlussendlich, das erlebt man dann auch Schluss zum Schluss ganz groß in der Traditionsquest-Reihe der Menschen, geht sie dann schlussendlich über und nimmt einen Frieden an, beziehungsweise teilt sich ein bisschen zu einer okayischen Defiers-Bruderschaft, die wirklich wieder daran versucht ist, den Bürgern Gutes zu tun, mit Unterstützungsleistungen, mit Nahrungsmitteln, in Zusammenarbeit mit dem Königreich Sturmwind, wobei wir wissen jetzt nicht, wie es mit Turalion da so läuft. Und die andere Seite ist so die Abspaltung, ey, nee, wir können aus unserem blinden Hass gar nicht mehr jetzt rausgehen, wir können nicht mehr zurückgehen, wir müssen gegen die vorgehen, egal wie gut oder wie krass die sind, so, wir haben uns jetzt darin verrannt und uns ist der Rückweg einfach so geistig verschlossen quasi. Und Vanessa Van Cleef ist aber jetzt ganz klar, die ist jetzt nicht gern gesehen in Sturmwind. Die ist jetzt da auch irgendwie nicht sonst was. Aber sie ist definitiv jemand, die jetzt wieder klar denkt, möchte ich behaupten.
Ja, wobei das nicht heißt, dass man sie nicht ganz schnell wieder auf andere Wege führen könnte.
Ja, Da kann ein Toralion nur mal zwei, drei falsche Sachen machen, den Sturmwind. Es ging ja auch ganz klar aus von der Regentschaft unter Anduin, weil Anduin natürlich auch ein sehr krasser König war in dem Bereich. Ich meine, viele haben natürlich auch in der Lore ihn als Kindskönig gesehen, die zu jung, zu emotional, er hat seinen Vater verloren. Kann er das überhaupt, diese Bürde tragen und sowas? Aber zum Beispiel im Buch Before the Storm, da hat er einer von vielen Momenten, wo er seinem Volk gezeigt hat, wie gut er versucht, dem Volk zuzuhören, als er eben die Befragung durchgeführt hat, von wegen, ob sie mit ihren Verwandten aus Lordaeron, also den Verlassenen, Kontakt aufnehmen wollen, wie er das durchgegangen ist und so, wie er versucht hat mit Shaw und sowas alles. Also da hat Anduin schon wirklich sehr, sehr stark Einfluss gekriegt, gerade bei dieser Art Volk, also das, was in Westfall und so lebt, da ist er halt wirklich populär geworden. Und deswegen ist da auch Vanessa van Cleef eher auf Sturmwind zugegangen.
Ja, im Allgemeinen möchte ich kurz mal anmerken, für all diejenigen, die immer so Warcraft haben wollen und denen die ganzen modernen Sachen zu wenig Warcraft waren, mehr Warcraft geht nicht.
Wollte ich gerade sagen.
Also wir behandeln hier gerade Lore von Warcraft 2 bis Vanilla WoW. Ne?
Orcforce Human. Das hat der, einer der Hauptquestschreiber, also es waren vier Questschreiber an dieser Kampagne dran, darunter eben dieser eine und Chris Metzen direkt. Auf jeden Fall, dieser eine hat ganz klar gesagt, was wir wollten in 11.1.7 und in der Kampagne war unser Fokus Orc Force Human. Das war das, was wir erreichen wollten und genau das haben wir hingekriegt. Arati, Hammerfall, Orc Human, mehr geht nicht. Und that's true. That's true. So hat alles damals angefangen. Also so hat der Fraktionskrieg Allianz Force Horde angefangen. Da sind wir gerade eben an diesem Punkt.
Es gibt auf jeden Fall diese Elemente. Und tatsächlich ist das ja auch etwas, was da auch teilweise angesprochen wird, ne? Also Ferim Lothar ist ja das erste Mal da.
Mit ganz anderer Hoffnung, by the way. Mit ganz anderer Vorstellung. Genau.
Und dann erzählen die Orks ihr zum Beispiel, übrigens, die Menschen haben uns hier damals in Internierungslager und so weiter eingesperrt.
Ja. Ne? Und sie ist dann ja auch ganz stark verwundert, wie, und ihr nehmt jetzt trotzdem die auf als Flüchtlinge und helft ihnen? Ja, natürlich, was sollen wir denn machen, ne? Da werden, wie schon damals, das ist ja auch schon immer dieses Bild, ne, die Horde böse und die Menschen nicht böse, dabei hat es ja genau so angefangen, dass die Horde sich immer nur, also die Orks vor allem, sich immer nur verteidigen musste, weil die Menschen, ne, Perenolde, Trachtmeer, weil die halt echt beschissene Sachen mit den Orks gemacht haben. Ich meine, klar, die Horde ist eingedrungen durchs dunkle Portal, angetrieben von Gul'dan. Das war natürlich schon scheiße von denen. Aber ich rede von der richtigen Horde, also der Horde, die wir heute kennen, den Orks, den wir heute kennen, die ja dann einfach nur sich verteidigen wollte und die ja dann versklavt wurde, ausgebeutet wurde, bis zum geht nicht mehr, ne?
Ja, ist ja die tragische Geschichte des Ork-Volks gewesen. Mhm. Also von Warcraft 1 bis Warcraft 3 ist dieser Handlungsstrang quasi. Und den begleitenden Büchern halt. Also, das hat so viele Facetten. Ich bin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Als allererstes einmal, ich finde es richtig nice, was Ferin dadurch macht.
Ja.
Also, die kommt da an. Das ist einer der ersten Quests, die man da hat. Und die guckt auf Thoradin 2.
Ne, die kaputte, also
große Mauer. Die kaputte ist, aber trotzdem, Ferin kennt diesen Wall aus Geschichten, ne, weil die Arati besingen und schreiben ihre Vergangenheit nieder natürlich und die erzählen dann solche Legenden von früher, wie unglaublich heldenhaft sie waren und Thoradin sein Volk gegen die Trolle verteidigt hat und sowas alles. Und dann steht da natürlich Ferin Lothar, die dann rafft, wo sie da ist und was das ist, was sie da vor sich sieht, sehr ehrfürchtig davor. Und dann steckt ihr danach Trollbann so, ja, ist zwar irgendwie ganz beeindruckend, aber das sind auch nur Geschichten. Nimm das nicht alles für bare Münze, was man dir da erzählt.
True words. Ich finde, gerade das zeigt auch so ein bisschen, ich meine, klar, sie kommt ja aus dem Arati-Imperium und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass sie dort Ja, so die Sieger schreiben die Geschichte, aber wenn man gar nicht erst am Sieg teilgenommen hat oder ganz woanders ist, dann kann man schreiben, was man will, ne? So, man kann einfach einen Mythos aufbauen auf die eigene Zivilisationsvergangenheit, die vielleicht gar nicht so stimmt. Und das ist ziemlich krass. Ich sehe da, und jetzt von den Fakten gehe ich jetzt mal ganz kurz weg in unser Hauptregiment, in die Spekulierung. Und ich finde, hier wird angefangen mit Ferien. Nur mit Ferien. Aber ne, wenn man jetzt überlegt, dass von Heilsturz da mal vielleicht welche nachziehen, kommen wir später noch drauf, warum ich das denke, dann könnte hier eine Art Spaltung starten. Ne? Arati so. Zwischen den stolzen Arati, die dann so eher scharlachroter Kreuzzug sind, und zwischen den Arati, denen die Augen geöffnet wurde, da hat vielleicht nicht alles Geiles damals.
Ja. Also der Red Dawn wird Einfluss nehmen auf die Arati, die dort ankommen. Und dann haben wir noch die üblichen Menschen, die dort leben, die sind ja quasi auch noch so eine Fraktion, die da irgendwie sich auch positionieren muss. Und ich sehe das auch. Es wird wahrscheinlich diejenigen geben, die vernünftig sind. Und die raffen so, okay, das, was man uns jetzt, die Geschichte ist doch ein bisschen differenzierter, als man sie uns erzählt hat. Und wir haben ja gesehen, dass die Orks uns geholfen haben in Heilsturz und dass die eigentlich ganz feine Jungs sind, so. Aber es wird auch diejenigen geben, die halt den Fakten egal sind, weil die an das glauben wollen, an das sie glauben wollen. Und dann sich denken, ja, hier, Menschenkönigreich, wir sind's.
Aber das ist ja das, was der Scharlachrote Kreuzzug auch damals schon und auch heute wohl mehr denn je tut und was wir am Anfang des Podcasts ja mit dem Red Dawn gezeigt haben. Da werden halt einfach Fakten erschaffen. Egal, ob die stimmen nicht, aber da werden halt einfach was erschaffen und das kann man den Leuten halt zeigen. Da ist jetzt der Punkt, wie ich finde, hat jetzt bereits das alte Arati-Imperium gerade eben schon die Finger mit im Spiel beim Red Dawn? Oder kommt das noch? Ich glaube, dass die schon längst mit drin sind und eben diese alternativen Fakten erschaffen. Anstatt ein Taschentuch auf dem Tisch ist das halt ein Tütchen. Man kennt's. Ne, das wird dann halt, das flickt sich ganz schnell durchs Internet und dann ist es einmal im Internet oder ist es einmal in der Welt, ist es einmal im Arati-Hochland, dann glauben das da eben ganz viele.
Also ich kann mir vieles vorstellen. So eine ganz direkte Verbindung, wie viele vermutet haben damals, als die hier Befreiung von Gilneas und so weiter mit den Untoten und den Worgen, wo die Scharlachroten so viele Truppen hatten, da haben ja schon viele Leute so überlegt, ey, könnte es sein, dass die Arati mit denen unter einer Decke stecken, dass die deshalb so viele Soldaten haben. Da bin ich sehr weit weg von, je mehr Zeit verstreicht. Und ich glaube jetzt immer mehr, okay, die haben halt Syndikatleute, Defias-Leute und Menschen, die in der Umgebung leben, radikalisiert und auf ihre Seite gebracht. Das ist gerade eher mein Standpunkt.
Dann ist es viel. Und die haben halt neue Magien, die sie vorher nicht hatten, ne? Diese Lichtmagie, Portalmagie, all das ist halt schon sehr, sehr, sehr interessant. Ich meine,
das heißt,
wir haben im Alterak neben dem Syndikat auch alte Dalaran-Magier, die sich entkoppelt haben von Kirin Tor und dem Syndikat und sowas angeschlossen haben. Das heißt, es kann natürlich sein, dass diese Portalmagie auch durch das Syndikat mit da reingetragen wurde, weil da ehemalige Kirin Tor-Anhänger sind, die keinen Bock mehr auf Kirin Tor hatten. Ne? Also das kann natürlich schon sein, man kann es erklären.
Es gibt noch viele weitere Bausteine und die sehe ich für viel wahrscheinlicher. Es könnte immer sein, also, weil Xalatas hat sich mittlerweile immer so offenbart, dass jedes Mal, wenn irgendwelche Völker anfangen, sich zu zersplittern und so weiter, hatte sie ihre Finger im Spiel in The War Within. Das war jedes Mal so. Ob es bei den Nehubern war oder den Irdinnen war Kobolden. Genau. Das ist so ihr Ding so. Das heißt, da könnte sie auch drin stecken. Ja. Vielleicht hat sie da irgendwie auch Technologien gegeben oder so, damit die überhaupt solche Sachen machen können.
Ja.
Und dann zweite Vermutung, vielleicht haben die Arati schon was mit dem Red Dawn zu tun, aber nicht so direkt, wie man denkt. Und zwar, weil die Arati, die sind ja aufgebrochen und an den Heilsturz gelandet, weil sie eine Vision hatten, beziehungsweise der Kaiser hatte eine Vision. Und hier könnte die Verbindung sein, diese Vision des Lichts, ob die jetzt von Beledar kam oder von Azeroth oder von irgendwelchen anderen Naru oder so, vielleicht bekommt der Red Dawn die auch. Weil wir wissen, die haben auch eine starke Verbindung zum Licht, haben jetzt erst diese neu aufgestiegene Form und so. Das heißt, Vielleicht steckt das Licht selbst dahinter, dass die auch ihre Agenten gerade auf Azoth haben, von denen wir noch gar nicht so viel mitbekommen haben, weil Chris Metzen hat auf der BlizzCon gesagt, der Kampf zwischen Licht und Schatten. Und unsere Repräsentantin von Schatten oder ist da, Xalatas meinetwegen, aber wo sind unsere Repräsentantin des Lichts? Die haben wir aktuell noch nicht.
Ja, ja, bin ich bei dir, wobei den Repräsentanten des Lichts sehe ich halt ganz klar als Anduin. Das wird der Repräsentant des Lichts werden, der gegen Xala bestehen kann und wird. In ja. Midnight dann höchstwahrscheinlich. Aber da sehe ich ihn schon. Aber ja, ich glaube auch, dass Xalatas wahrscheinlich Einfluss auf Marathi-Imperium hat. Mit Safe.
Im Chat wird gerade gefragt, ob Xala Visionen schicken kann. Die Antwort lautet eindeutig ja. Das ist auch einer von vielen Gründen, warum ich Xalatas für Nahu immer gehalten habe. In dem Neruba Cinematic, bevor, wenn Xalatas erscheint, spricht Königin Anzurek davon, dass Xalatas ihr in den Träumen erschienen ist.
Genau.
Und das ist 1:1 bei Merelda, die Priesterin, weshalb die Menschen überhaupt ans Licht glauben, die hatte auch Visionen von Nahu in ihren Träumen.
Ja.
Daher glauben die Menschen überhaupt an die Nahu und so weiter und an das Licht. Ja.
Aber, also, ja, aber die Frage ist jetzt auch, weil auch Malfred das gerade die Frage gestellt hat, ne? Wie würde der scharlachrote Kreuzzug tatsächlich den die Arathi empfinden, weil sie ja Mischlinge mit Elfen sind? Das ist schon wirklich schwierig. Wobei man wobei man sagen muss, damals Agentumdämmerung, dies, das, die waren zwar gegen Zwerge, gegen Gnomen und all sowas, aber am wenigsten, zumindest bei dem, was ich finden konnte, am wenigsten gegen Elfe. Aber auch wenn sie gegen Elfen waren.
Ja, Ferin wird ja auch selbst kommentiert von Maran. Ich glaube, sie sagt sowas wie, obwohl, sie erkennt an, dass sie was Besonderes ist, also Ferin Lothar, weil sie eine Lothar ist, weil sie aus dem Marathi-Königreich ist, ja. Mhm. Aber sie sagt da so einen Nebensatz zu, so nach dem Motto, ich kann so paraphrasieren, obwohl du elfisches Blut hast.
Ja, ja, genau, das
passt also, sie auch, ja. Sie geringschätzen Elfen auf jeden Fall auch. Keine was Frage, aber ja. bei den das ist etwas, was wir über die Rati, glaube ich, nicht so genau wissen. Wir wissen, dass einige, also man sieht das an den Ohren der Rati, ne? Einige haben Elfenohren, andere nicht. Mhm. Was wir nicht genau wissen ist, wie das bei den Arati jetzt genau ist. Also sind die alle so, ey, Elfen und Menschen sind voll gleichwertig? Oder gibt es vielleicht innerhalb des Arati-Königreichs tatsächlich, genau, tatsächlich so, ne, meinetwegen die Elfen sind die Adligen und die Menschen halt nicht und vielleicht gibt es Idealisten, andere sind meinetwegen Rassisten und so weiter. Darüber haben wir gar keine Informationen, wie die so zu diesem Thema stehen.
Ja, wir wissen nur, dass sie generell alle anderen Außenstehenden definitiv ablehnen würden, wie Orks, Tauren oder sonst wen. Das wissen wir halt, ne? Das ist halt die Frage, wie sehr haben die sich untereinander? Das ist halt schon wirklich super spannend und das ist auch, denke ich mal, was wir jetzt in der Zukunft dann bekommen werden, was das halt aufklären wird rund um die Arathi. Maybe schon nach 1117.
Interessant. Man kann das, also ich finde, man kann das thematisieren. Es wird ein bisschen abstrakt vielleicht, aber sie könnten so Richtung Geschichtsrevisionismus gehen. Also so nennt man das, wenn man Sachen aus der Geschichte aufgreift und sie umdichtet und umschreibt für politische Zwecke. Mhm. Ne? Also es könnte jetzt Leute geben, die sagen, ja, aber seitdem ihr euch mit den Elfen vereinigt habt, ist in eurem Kaiserreich doch das und das Schlimmes passiert. Ja. Also war das keine gute Idee, das Blut zu vermischen und dann könnte es vielleicht so einen Rassismus in den Arathi wecken oder sowas.
Ja, ist halt schwierig, wie sie das dann ausspielen werden. Interessant finde ich nur, ich finde diese Questreihe übrigens oder diese Kampagne ist saugeil, die ist super gut, also die ist wirklich, die macht Spaß durchzuspielen, die hat super geil viel Text dabei und auch sehr geil die Magar-Orks und Geyra endlich mal in Szene gesetzt, muss man ehrlich sagen. Auch Etrick tatsächlich, der so eine kleine Erinnerung mit Tyrion hat und so. Mega
gut. Hat auch wieder so, das ist auch wieder pur Warcraft. Allein, dass Etrick da drin vorkommt.
Ja, also, das ist on point.
Nimm mal den ältesten Ork, den wir haben.
Ja. Naja, Drektar ist noch älter.
Ja, okay.
Drektar ist noch älter. Aber was ich nicht gut finde, und das ist das, was ich beim letzten Mal schon gesagt hatte, wo ich mir denken werde, das wirst du auch so sehen, wenn du das durchspielst oder durchsiehst. ist, dass Ferin keine Bezüge zum aktuellen Imperium zieht. Also, sie kennt ja das Imperium, klar, jetzt nicht krass, weil sie als Kind sich aufs Boot geschlichen hat und jetzt nicht so krass viel dort kennt, aber sie war nicht drei, sie war kein Baby oder so, also sie kann schon Erinnerungen auf jeden Fall haben und sie wird natürlich anders als wir mit ihren Leuten in Hallsturz über das Imperium gesprochen haben, gerade weil sie eine Lothar ist. Ja. Und weil sie natürlich da eine Abstammung von hat. Weil sie hat ja auch die Legenden von Thoradins Wahl, von Stromgard und so gehört. Aber sie ordnet nichts ein, gar nichts. Sie kriegt da alles mit aus Neustromgard, aus dem Arad-Joland. Was passiert da alles? Und dieses Rassismus und all sowas. Und keinerlei Einordnung von ihr zum aktuellen Arad-Imperium. Und das finde ich sehr komisch. Extremst komisch sogar. Es fällt richtig auf, finde ich, dass sie nie was dazu sagt. Ja, aber bei uns ist es so. Ach ja, aber bei uns machen die das auch so. Und ja, ist das Gleiche wie bei uns. Sowas, das kommt halt gar nicht vor. Und das ist sehr komisch.
Ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Weil ich meine, in der Situation, ich meine, es ist ja die ganze Zeit so Action, weißt du, was ich meine? Die hetzen da ja von Dorf zu Dorf und dann finden die heraus, okay, die Flüchtlinge, die in Hammerfall aufgenommen worden sind, sind unter Umständen, wie sagt man, Invasoren.
Ja,
die
sind
tun
sie
nur sowas, wären sie Flüchtlinge, ja, genau.
Alle.
Und dann müssen sie ganz schnell wieder nach Hammerfall und dann und so weiter. Also die sind da ja die ganze Zeit quasi, die kommen ja kaum zur Ruhe. Vor diesem Hintergrund könnte man so argumentieren, okay, es wäre jetzt auch einfach unangemessen vielleicht von Ferin, dass sie so anfängt rumzuphilosophieren über ihre Heimat.
Weißt du nicht, gerade am Anfang, wenn man Richtung Stromgard geht, aber da tut sie es, da zieht sie doch keine Schlüsse zu ihrer Heimat.
Nee, umgekehrt macht sie es. Sie macht es umgekehrt, sie schließt von ihrer Heimat auf.
Die Legenden.
Arator. Ja, genau. Weil sie die Legenden aufgreift und sagt, es ist anders als gedacht und so. Ja. Und dann nicht mehr wirklich, glaube ich. Also ich habe irgendwas gerade verdrängt.
Nee, also nicht,
doch eine Sache macht sie noch, aber das ist auch wieder nur so indirekt. Und zwar, ich weiß gerade nicht mehr genau, wann es passiert, aber irgendwann kommentiert Ferin, wie kann das eigentlich sein, dass der Red Dawn ans Licht glaubt. Das sagt sie. Weil sie kennt das anders.
Wenn ja, stimmt.
Sie denkt so, okay, wenn Leute ans Licht glauben, dann sind das rechtschaffene, gute Leute. Die hat das, also für sie scheint das was Neues zu sein. Das sollte das Licht instrumentalisieren für in Anführungsstrichen böse Zwecke.
Ja. Ja, that's true. Das fällt mir jetzt gerade noch erst auf. That's true. Das heißt, aber gut. Wenn du nur im fanatischen Licht aufwächst und es gar nicht anders kennst, merkst du noch einen Unterschied? Nur wenn dann was Externes siehst, wie das jetzt mit den Orks.
Ja.
Wenn es bei dir zu Hause
aber, weil sie einen anderen Kontakt hat. Ne?
Genau, stell mal vor, guck mal, jemand, der in Jurel, sagen wir mal Jurel, ne, mit den Naru, die haben halb Draenor übernommen, ja? Und zweite, dritte, vierte Generation, die dort dann darin lebt, die kennen halt nichts anderes mehr als alle, die zum Licht gehören und die gegen die Dunkelheit kämpfen. Aber die kennen nichts anderes Normales neben dem Licht. Natürlich, die Dunkelheit und die Leere ist für uns alle böse, gar keine Frage. Aber wir haben neben dem Licht ja noch Normales. So Leute, die nicht unbedingt ans Licht glauben, aber mit uns gegen die Leere kämpfen. Und ich glaube, das kennen die im Arati-Imperium vielleicht gar nicht mehr, sondern da ist wie bei Jurel, alles ist halt einfach beim Licht. Was nicht beim Licht ist, ist Leere und ist Feind.
Ja, also der Schlüssel ist, dass Ferin persönliche Erfahrungen gemacht hat. Dadurch, dass wir ihren Heilsturz geholfen haben. Ja. Deshalb ist sie offen. Deshalb, als dann diese Karawane oder was das war, da überfallen worden ist, und in deren Rücken Ork-Äxte waren.
Ja.
Hätte Ferin nicht die persönlichen Erfahrungen gemacht, wäre das für sie der Automatismus gewesen, aha, alles, was ihr gesagt habt über die Orks, ist wahr, die sind die Schlimmen und bla bla bla. Aber Ferin gibt Etrik war es dann, glaube ich, die Chance zu erklären, nee, Moment mal. Das sind zwar Ork-Äxte, aber das sind nicht die Äxte, mit denen wir kämpfen. Und dann zeigt er es ihr und den anderen.
Dazu Einordnung. dazu, in dieser Questreihe wird eben eine Karawane, also die Allianz will Stromgard unterstützen und supporten mit Lebensmitteln, mit Unterstützungsgütern und so weiter und so fort. Dieser Red Dawn greift diese Karawanen an, lässt es aber so aussehen, als ob es die Orks wären. Dadurch, also sie haben Waffen genommen aus einem ehemaligen Lager, was gar nicht mehr existiert und wo die Orks damals, die waren so wie die Amis, die sind irgendwo hin, haben halt eingenommen und wenn sie da wieder abgehauen sind, haben sie Ausrüstung und alles dagelassen, weil sie halt eben die Transportkosten nicht tragen wollten. Goblins sind halt teuer. Und deswegen ist der Red Dawn eben an diese alten Äxte gekommen und konnte damit dann quasi faken, dass die Horde das ist. Aber Edric konnte halt eben dann zeigen, so ey, guck mal hier, das sind die Waffen von da und da, damit haben wir gerade gar nichts an der Mütze. Es hat auch ziemlich geschickt gemacht vom Red Dawn, muss man sagen. Das sind ziemlich geile sneaky Angriffe, die sie da reinführen. Und deswegen sage ich auch, das ist nicht Maran, weil Maran, das ist Maran, das sieht nicht so aus wie sie. Das sieht eher so aus wie, ich will's, wir haben's doch nicht einmal in den Mund genommen heute, ne? Aber das ist nicht nur die Sprache von Xalatas und wie wir sie halt immer kennen, sondern eine Sprache, die wir ebenfalls seit Warcraft 2 immer wieder kennen und genau die gleiche Handschrift, Schreckenslord.
Ja, das ist relativ wahrscheinlich.
Exakt the same way.
Dass zumindest ein Schreckenslord da mit drinsteht. Vielleicht noch irgendwelche weiteren Charaktere, aber davon gehe ich auch aus. Sehr, sehr stark.
Ja, voll.
Das ganze Wissen und auch diese Intrigenspinnerei und das, und vielleicht, das Ding ist auch, das wird in der Quest, finde ich, gar nicht so gut deutlich wie in der Kurzgeschichte. Einige dieser Manöver sind, wie wir es gerade eben dargestellt haben, False Flag Operations, ne? Also unter falscher Flagge Sachen machen. Aber da, also das hat dann zur Folge, dass diese Spannungen entstehen zwischen Orks und Menschen, weil die sich gegenseitig fälschlicherweise beschuldigen. Und diese Spannungen führen dann zu tatsächlichen Übergriffen.
Ja, ja, genau.
Das ist ja
genau,
das Raffinierte an der Geschichte.
Und nicht nur das. Die kriegen dann nicht nur diese Übergriffe, die dann tatsächlich passieren, hin, sondern, was ich auch gerade sagte, die eigentlich, die helfen, ne, wie die Orks, weil die Orks nehmen im Übrigen dann auch Flüchtlinge auf von den Menschen, weil sie denken, oh, die Menschen sind da in Not und die kriegen das ja gar nicht so mit. Die wissen nur, dass da halt Spannungen sind und dass da mal immer wieder Übergriffe sind. Aber die Orks unter Geira sind da eher so, hey, boah, ne, okay, ihr übertreibt schon, aber wir helfen euch jetzt, weil ihr seid, mein Gott, ihr seid ohne Schutz gerade. Natürlich nehmen wir euch auf. Also nehmen die dann Flüchtlinge auf nach Hammerfall. Das wiederum kriegen die Otto-Normalbürger in Stromgard gar nicht mit. Genauso wie sie nicht mitkriegen, dass die Allianz die ganze Zeit Güter pumpt bis zum geht nicht mehr und den eigentlich überkrass helfen will. Und dann kommen wiederum Leute von diesem Red Dawn, die in Stromgard wiederum erzählen, die Allianz hilft uns nicht, das wissen wir alles. Die Orks überfallen uns und so. Und dadurch, das ist eine Spirale des Hasses, die da halt in Gang gesetzt wird. Mega Hammer einfach. Also, ich muss sagen,
da kommen dann übrigens auch die Defiers dann ins Spiel, ne? Weil das ist ja wieder die Defiers-Story. So, du lässt die Menschen im Stich, du lässt sie verhungern und sowas. Und entweder werden die Defiers, die da helfen, ebenfalls vom Red Dawn verarscht und werden so deshalb da reingebracht. Oder das sind die Defiers, die zwar wissen, dass die Allianz eigentlich helfen will, aber die sich einfach nicht von diesem Konflikt lösen wollen. Genau, weil sie einfach in diesem Mindset sind und denen das einfach egal ist, was die Fakten sind.
Genau, wo ich gerade schon gesagt habe, das sind die, die gar nicht mehr den Rückwärtsweg kennen, die nicht mehr mit Vanessa van Cleef mitgehen können und sagen können, nee, die haben so ihren Hass auf die Allianz, dass sie alles die mitmachen.
Die sind entweder in Hass aufgewachsen oder Möglichkeit 2, die sind einfach machtbesessene Opportunisten. Die wissen, wenn ihre Fehde gegen die Allianz aufhören würde, dann hätten die auch nicht mehr ihre militärische Power in ihrer
Bruderschaft. Dann dürfen sie nicht mehr töten, dann dürfen sie nicht mehr überfallen, dann dürfen sie nicht mehr ihren Nervenkitzel ausspielen, das gibt's ja auch. Und, aber ich glaube, wir wissen da, glaube ich, sogar die Antwort, zumindest vom Syndikat wissen wir die Antwort, weil während der Kampagne greift man ja zwei vom Syndikat auf. Geira und Edric haben ziemlich eindringliche, gute Argumente, dass die beiden sprechen, nämlich ihre Körpergröße. Und dann haben die zwei, oder die drei haben dann noch, beziehungsweise einen fassen wir, Und das finde ich übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das finde ich so unglaublich geil, dass sie die Bleichborken da mit reinnehmen in diese Questreihe. Weil wir wissen auch, südlich von Hammerfall haben die Orks auch Probleme mit den Bleichborken-Trollen, also die übrig oder übrig gebliebene von den Armani-Trollen. Und der vom Syndikat, der hat halt voll Schiss und der sagt, ey, nee, ich habe jetzt gemerkt, ne, ich will hier gar keine False Flag Operation machen, weil meine drei Brüder, die sind da von den Bleichborken, helft mir. Wir holen die drei Bleichborken von den Bleichborken halt raus, killen die Bleichborken, weil die ja die Orks sowieso auch angreifen. Und dann kriegen wir eben mit, dass sie angestiftet worden sind, eben diese als Flüchtlinge getarnt, sich aufgreifen zu lassen in Hammerfall, um dann eben ein Hinterhalt in Hammerfall zu machen, der dann auch schlussendlich passiert. Also die nehmen ja, wie gesagt, die ganzen Flüchtlinge auf und unterstützen die und essen die. Da ist so ein ganz geiles Easter Egg mit drin. Wenn man da so Hammer durch Hammerfall durchgeht, dann kommt einer von dieser Menschen an und beschwert sich über das Essen. Und dann kommt so ein Ork, ja, dann geh doch halt wieder zurück so. Du kannst halt gar nichts essen. Finde ich halt sehr geil, sehr gut gemacht. Und dann gehen wir halt weg, weil wir weggeschickt werden oder weggelotst werden, um nach XY zu suchen. Ich glaube, das ist schon das, wo wir dann nach Danath Throllborn suchen, weil der wurde in der Zeit dann auch gefangen genommen. Und auf jeden Fall zeichnet sich dann heraus, dass die ganzen Flüchtlinge keine echten Flüchtlinge waren, sondern alles eingeschleuste Spitze waren. Und hier möchte ich jetzt einfach noch mal deinen Punkt aufgreifen, nur damit es wirklich noch mal klar ist von Anfang an, den du vorhin gesagt hast. Die ziehen hier mit Chris Metzen und die Lore-Schreiber, die ziehen hier keine politische beziehen keine politische Seite. Sonst würden sie jetzt nicht genau dieses Narrativ aufnehmen bei den Orks, von wegen Geflüchtete sind gar keine Geflüchteten, die dann hinterrücks da Hammerfall angreifen, by the way. Ne? Nur um nochmal wirklich klarzustellen, die beziehen hier nicht politisch irgendetwas, sondern sie zeigen es alles auf, dieses Gesamtkonzept tatsächlich. Bin ich ziemlich cool, by the way.
Ja, finde ich auch. Überhaupt, dass die Bleichbocken Erwähnung finden, da könnte man auch denken, okay, gibt's die überhaupt noch?
Krass, ne?
Das Letzte, was mir bekannt war dazu, war Nathanos tatsächlich. Nathanos hat im BFA erwähnt, dass die Bleichborken seines Wissens nach in den Hinterlanden ausgerottet worden sind. Aber er hat nicht zum Arrati-Dings genannt. Ich weiß noch, weil damals gab es so eine Diskussion darüber, gibt's die jetzt noch oder nicht? Und da, das war so ergebnisoffen und so. Ja. Kann sein, und dass sie das jetzt nochmal aufgreifen und sagen, nee, anscheinend, jo, im Arrati-Hochland gibt es noch Bleichborken.
By the way, weißt du, was super interessant ist? Die alte Festung der Horde dort von der Kriegsfront, die Orks ja gerade nicht mehr innehaben, die ist belagert von dem Red Dawn. Da sieht man, by the way, auch den Anführer, also diesen Joseph. Aber man geht dort nicht questen.
Hast du es mit beiden Seiten gespielt? Also mit Horde und mit Allianz?
Kann sein, dass die Allianz da reingeht. Stimmt, ich habe nur Horde gespielt, ja. Das ist auch schon geil. Horde-Allianz hat Unterschied, ja.
Genau, ich gehe davon aus, dass das
wir gehen zur Zuflucht und die gehen dahin, weil dort wird Danath Throllborn gefangen genommen und die Allianz.
Ja, und ich schätze mal, auf der anderen Seite siehst du das nicht mit Hammerfall und den Flüchtlingen.
Ja,
genau. Dann ergibt es ja Sinn, warum die eine Seite was weiß und die andere nicht.
Ja, sehr geil eigentlich auch, aber boah, da müssen die eigentlich irgendwas reinbringen, so zum Schluss, so wie hat die zumindest den Hinweis auch nochmal geben, ne?
Es steht ja in der, oh Gott, irgendwo stand das. Ich glaube, das steht auf der Website. Ne? Das reicht nicht.
Auf der Website steht und als Werbung Bluepost steht, dass man auf jeden Fall die Kurzgeschichte nochmal lesen soll. Das steht da auf jeden Fall.
Ich meine, das steht in so einem Nebensatz auch so Horde und Allianz aus unterschiedlichen Sichtbarkeiten.
Ja, es ist halt wild. Auf jeden Fall, ich glaube, jetzt können wir schlussendlich dann dazu kommen. Wir kriegen dann alles raus. Wir wissen, okay, irgendjemand steckt dahinter. Wir gehen zurück nach Stromgard. Und dort zeichnet sich dann heraus, also wir werden dann gefangen genommen. Ferien wird gefangen genommen, wir werden gefangen genommen. Und in der Zeit, wo wir da die ganze Zeit abwesend waren, ist halt eben Meryn befreit worden von diesen ganzen Lakaien, die sie dort hat. Und sie hat dort eigentlich wieder das Sagen, so ganz offiziell. Und wir können uns dann befreien, weil einer von, sagen wir noch, den guten Arati uns befreit. Und dann finden wir Ferien auch irgendwann, die können wir auch befreien. Finde ich auch ganz interessant, wie sie sie festgekettet haben mit beiden Händen, die keine beiden Händen hat. Da muss Blizzard auf jeden Fall noch mal in die Questreihe ran, beziehungsweise ans Animationsmäßige ran, weil die ist tatsächlich festgekettet mit beiden Händen. Das ist sehr komisch. Finden wir oder stellen wir dann irgendwann halt Maran. Wir finden Deneth Throllbarn wieder. Und dann kommt halt was ich gerade angesprochen habe. Vorhin, Erin will zu, geile Cinematic in-game, geht auf sie zu und will sie. Ich muss hier nochmal kurz aufreißen. Hast du es gespielt oder hast du es dir nur angeguckt?
Ich hab's mir angeguckt.
Okay, hast du die Cinematics
gesehen? Aber auch gesehen? Nur die Horden-Seite. Das
okay. Hast du die Cinematics gesehen?
Ja.
Ist dir was aufgefallen?
Sie sind halt.
Viel krasser.
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, also sie reagieren halt von den Animationen halt anders.
Die Gesichtsmimik. Sie haben vorher 16 Punkte.
Ne?
Genau. Vorher hatten sie 16 Punkte im Gesicht, die sich bewegen konnten. Ja, 16 Punkte, ne, so also Augen, dies, das, die sie einzeln bewegen konnten. Wenn ich das gerade richtig mitgekriegt habe aus dem Animationsteam, sind sie jetzt bei 64 Punkten im Gesicht. Das ist amazing. Angefangen haben wir damals bei 4 Punkten. Augen auf zu, Mund auf zu. Dann war noch, glaube ich, Grinsen oder sowas. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt anscheinend, das kann ich jetzt nicht verifizieren oder so. Das ist keine offizielle Aussage von Blizzard. Das ist was ich auf einem Discord aufgeschnappt habe oder worüber man gesprochen hat, wo halt Devs sind. Und sie reden halt von 64 Punkten im Gesicht. Und ich finde, das sieht man in den Cinematics absolut crazy, wie die Emotionen dort rüberkommen. Also In-Game-Cutscenes. Wir reden nicht von Render-Cinematics. Da nutzen sie anderes, das ist was anderes. Sondern das sind die nicht vorgerenderten, sondern so der eigene Charakter. Ja, das ist crazy. Ja.
Das fing ja an Ende Shadowlands, würde ich behaupten, dass die Cinematics halt so Emotionen versucht haben zu zeigen. Genau. Bei Uta und Sylvanas, so die letzten Cinematics, die wir bekommen, da war das erste Mal. In Dragonflight wurde es dann mehr ausgebaut.
Das Besondere, die erste Umarmung, die wir hatten, die wäre gar nicht möglich gewesen ohne diese Überarbeitung. Das wäre gar nicht möglich, dass Charaktere sich in Warcraft umarmen konnten. Zwischen
Pelagos und Clea, ne?
Genau. Und dann hatten wir ja in Dragonflight schlussendlich den ersten Kuss. Das ist halt auch gar nicht möglich gewesen.
Gerando Mercurion war es, glaube ich.
Genau. Und jetzt haben wir halt noch viel mehr Gesichtsakrobatik. Also es sieht so krass aus. Du merkst richtig den Zorn, den Ferin dort eben hat. Und die Angst, die Maran tatsächlich auch hat. Und dann kommt tatsächlich Deneth und sagt, halt, stopp, hier rede ich. Töte sie nicht. Mach sie bitte nicht zur Märtyrerin. Und jetzt schlussendlich, der dritte Mal hatte ich das erwähnt, ich will jetzt deine Meinung dazu.
Also, den Märtyrer-Take verstehe ich. Ich weiß nicht, ob ich ihn teile. Ich weiß nicht, ob Radikalität mit Radikalität zu bekämpfen der richtige Schritt ist. Also könnte sein, könnte
sie
nicht sein.
Ich finde
das
so,
das ist Spiel mit dem Feuer, Freilassen halte ich für einen Fehler. Dann lieber gefangen halten. Jetzt kann man sagen, okay, aber auch gefangen halten würden sie instrumentalisieren. Aber die werden das so oder so instrumentalisieren. Und jetzt sage ich, warum das gemacht wird. Und vielleicht liege ich falsch. Vielleicht liege ich auch genau richtig. Das ist die gesellschaftliche reale Parallele. Dass irgendwelche Leute, die in der Realität Straftaten begehen, die Rechtspopulisten sind oder sonst wer, auch teilweise einfach davonkommen. So wie Donald Trump die Gerichte und alles, was die Urteile einfach ignoriert und einfach weitermacht. Zum Beispiel. Und noch viele weitere.
Ja, das
vielleicht,
kann...
Vielleicht soll es das sein. Vielleicht soll es wirklich dieses, die kriegen eh keine Konsequenz. Man lässt sie dann wieder laufen und weiter Massen instrumentalisieren und so.
Das kann tatsächlich sein, dass es das ist. Ja, okay. Ja, gehe ich mit. Und der zweite Punkt ist, sie wird ein Raid-Boss oder Dungeon-Boss. Weil, kommen wir schlussendlich zu dem Schluss, den ich auf jeden Fall daraus ziehe und worüber ich mit dir auf ganz groß debattieren will eigentlich heute. Wir haben jetzt eine Stunde Einordnung gemacht, jetzt können wir loslegen. Wir haben ja in der Alpha von The War Within, ganz damals, haben wir Sachen gefunden. Zwei Icons und zwei Dateneinträge für Waffen, Astral Raid. Genau das gleiche, wie wir auch bei den Goblins gefunden haben, wo wir dann wussten, Goblin Raid kommt.
Oh nein.
Doch, pass mal auf. Aber bei den Goblins haben wir noch viel mehr gefunden. Ich hatte in der Alpha Undermine gefunden, muss ich immer wieder betonen, das habe ich gefunden. Edge Badge. Zweitens, wir haben ganz viele unterschiedliche Sachen dahin gekommen. Der nächste Fakt ist, wir wissen, dass die gesamte World Soul Saga, nicht gesamt, so wie sie jetzt ausgeprägt ist, aber im Groben, als The War Within kommen sollte. Das heißt, wenn ein Astral Raid in Midnight kommt, kann es sein, weil sie natürlich early in der Entwicklung sind und solche Icons sind ganz früh. Raids werden 3 bis 4 Jahre vorher angefangen, vor der Erweiterung. Das heißt, es kann sein, diese Icons sind noch aus der eigentlichen Idee, dass ein Astral Raid am Ende kommt, der jetzt vielleicht erst in Midnight kommt. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, wir kriegen keinen Astral Raid in The War Within, wir kriegen einen Arati, Scharlachrota, Red Dawn Schlachtzug in 11.2. Denn, oder Mega Dungeon. Ich will mich da auch nicht festlegen, ob Mega Dungeon oder Raid, wir wissen, wir kriegen einen Mega Dungeon, es kann auch der Mega Dungeon sein. Denn das Krasse ist, 11.07 hat ganz klar die Goblins schon gespoilert. Und wir sind dahin, wir hatten mit den Goblins gequestet, mit Orvena, die hatte die Visionen, wir wussten, da kommt eine Tunnelmaschine, wir wussten, Undermine kommt. Bei Dragonflight hatten wir das Gleiche bei den 4-Pages immer, dass sie dieses Foreshadowing quasi dieses reingebracht haben, schon was passiert als nächstes. Sei es das Smaragdgrüne und dann Amidrasil und so weiter. Und jetzt haben wir in 11.17 eben Arati, wohin wir schauen, Red Dawn, Scharlachrot. Also bitte, 11.2 muss als Main Plot das haben. Wie willst du jetzt Astral noch aufmachen? Kannst du nicht.
Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das ist der Punkt. Fertig.
Okay.
Podcast zu Ende.
Ich gehe mal, ne?
Ich fange das mal ganz anders an, als du es vielleicht jetzt erwarten würdest. Das, was jetzt in der Questreihe gemacht wird,
ja.
Ich dachte, dass das, was wir jetzt erlebt haben, Midnight Story ist. Also vielleicht, natürlich habe ich nicht alles genau so vorhergesehen, aber so ungefähr. Ich dachte, okay, die bringen die ganzen Gebiete der östlichen Königreiche zurück, also des Nordens, wie das Arati-Hochland. Und im Arati-Hochland werden wir genau solche Quests erleben. Ja. Das war meine Vorstellung von Midnight.
Aber das passt ja zu dem, was ich sage. Ja, genau. Ja. Weil sie jetzt schon, ähnlich wie der Astrale, der zum Schluss im Loren halt mal kurz angeteasert wird, sie fächern weiter auseinander. Ne? Sie bringen jetzt schon mal grob sich in Stellung für Midnight.
Ja. Was aber umso krasser ist, weil bis zu dem aktuellen Punkt weiß, es klingt immer so hochnäsig und so weiter, aber bis zum aktuellen Punkt konnte ich ungefähr das vorhersagen. Klar, dass die Defias dabei sind, überrascht mich komplett. So sind die Karte, die wir zusammenreimen können. Ja. Agentumdämmerung kann auch noch gut reinkommen. Scharfrote Kreuze war klar. Die Radikalisierung war seit der Audiodrama auch klar und so. Das heißt, das war vieles absehbar. Dass Ferin da irgendwann hinkommt, war auch eine gute Möglichkeit. Ne? Hätte nicht so kommen müssen, aber war eine gute Möglichkeit. Das war alles so logisch. Und ab jetzt ist so ein bisschen
geil.
Ich weiß nicht genau, wo sie hinwollen, ne? Sie können jetzt, dass das eine riesige Armee wird oder dass sie voll viele Menschen zusammentun oder Red Dawn wird riesengroß oder so. Oder sie werden jetzt komplett zerschlagen von der Allianz, weil die da anrücken mit was weiß ich wie viele Leuten. Und
jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Wir könnten als neues Endgebiet das. Guck mal, sie haben auf der Pax East, komischerweise, haben sie auch nochmal Terence Milford Sewer State so in den Mund genommen. Und du erinnerst dich noch an, ein Jahr zuvor, noch vor TWW Alpha, habe ich gedata meint, dass sie am Dalaran-Krater was machen. Wo ich ja dann hingegangen bin und gesagt habe, ey, wir kriegen Housing, Das habe ich ja schon damals gehört, bevor es angenounced wurde. Da hatten wir ja ein Video drüber gemacht, haben wir beide auch drüber gequatscht. Und dann habe ich ja daraus gemutmaßt, okay, ich nehme das und das. Wir kriegen wahrscheinlich Housing im Dalaran-Krater. Und dann haben wir später überlegt, wo wir wussten, dass Dalaran zerstört wird. Ah, die bauen da Dalaran wieder auf und so weiter. Ja. Das ist, wenn da halt einfach ein Raid kommt. Und ich habe in den Daten einfach nur damals schon gesehen, wie sie eben den Untergrund schon mal quasi, also die Map im Hintergrund dafür bearbeitet haben, dass da ein Raid kommt. Was ist, wenn wir dort eben, wie gesagt, einen großen, also das gesamte Vorgebirge des Hügellands als Schlachtzug, quasi als entweder als Endgame-Zone, also ich kann mir vorstellen, vom Westen rücken die Verlassenen zusammen mit den Gilneern an dem Wall, wo wir die Questgeber sind. Weißt du noch, wo wir die drei Quests abgeben an den Todesritter, an den hier Legolas-Typen und an, oh, wie hieß der nochmal, der ganz geile?
Der Legolas-Typ?
Ja, der Hunter, oh, wie heißt der, wo wir Questgeber sind auf dem Pferd? Nur auf Horde-Seite ist das. Ah, du weißt aber, was ich meine.
Du meinst Johnny nicht Imber. Johnny Imber.
Doch, oder? Genau.
Ach, du meinst Johnny Imber, okay.
Da geben wir ja ihm die Quest. Da ist ja auch so eine Mauer, sag ich mal. Bis dahin, da rücken wir vor mit den Verlassenen, zusammen mit den Gilneern, was halt insane wäre. Eine Tess, zusammen mit einer Lillian Voss. Das ist halt crazy. Mhm. Aus dem Süden rücken wir mit Stromgard und den Orks an. Und aus dem Norden könnte gegebenenfalls die Argentum-Dämmerung, ich weiß nicht, oder Blutelfen könnten aus dem Norden anrücken. Und dann umschließen wir dieses Gebiet und kämpfen gegen diesen Red Dawn dort. Das könnte so crazy geil werden, ne? Übrigens, was noch dazu kommt, Data Mining. Wir haben die Waffe und das Schild als Loot gedatamined von Ferien. Mhm. Also Feriens Waffe und Feriens Schild gibt es in der Datenbank definitiv als Loot.
Ja und nein. Also pass auf, ich stimme dir zu, dahingehend, dass das alles logisch ist. Okay, also es gibt kein logisches Gegenargument.
Danke, dass du nett bist.
Ja, so. Die Problematik ist, und ich weiß, was dein Take dazu ist, aber den glaube ich nicht. Was ist dann mit Midnight? Ich kann es nur noch mal wiederholen, weil in meinem Kopf ist das Midnight, diese ganzen Konflikte und so. Ja. Und wenn sie das jetzt alles schon in TWW behandeln, dann einfach noch mal in Midnight, beziehungsweise weiter ausgebaut, könnte sein, kommt mir aber auch ein bisschen seltsam vor. Und ich weiß, dein Take ist, nein, Midnight hat was mit den Astralen und so weiter zu tun. Wenn sie das machen, fürchte ich nur, dass sie extrem viele Spieler enttäuschen.
Pass mal auf.
Weil ich glaube, das erhoffen die Leute sich jetzt vor Midnight.
Pass mal auf. Die könnten den Megatake bringen. Ich meine, klar, mein Roundhouse-Kick wäre entweder Karesh oder halt Rückseite. Ich weiß. Ich habe letztens zwei Kommentare gelesen, so, warum gehe ich immer davon aus, dass Karesh kommt oder die Rückseite kommt, weil Chris Metzen sagt doch ganz klar, Blutelfen oder östliche Königreiche, Überarbeitung. Ich habe es mir nochmal angeguckt, die BlizzCon. Er redet lediglich von der Überarbeitung. Er redet nicht davon, dass Midnight dort storytechnisch stattfindet, sondern er redet lediglich von der Überarbeitung. Auch in dem Deep Dive Panel wird von der Überarbeitung gesprochen, dass man das jetzt endlich mal macht. Und da wird auch insbesondere nur von Quel'Thalas gesprochen und nicht von den gesamten östlichen Königreichen da oben im Norden. Das heißt, nur mal so. Man kann es sich reimen, dass das so ist. Und dafür habe ich sogar eine Lösung. Wir hoffen und wir wollen ja schon lange. Und ich glaube, Chris Metzen traut sich das. Ich glaube, das heutige Blizzard traut sich das wirklich. Dass sie sagen, wir rücken da von mir aus, so wie ich gesagt habe, an. Links, rechts, unten, ne? Und wir verlieren dort. Warum? Mhm. Weil die Arati kommen und dem Red Dawn unterstützen. Ferien voll am Ausflippen oder so, geht dann vielleicht rüber auf die Seite, deswegen müssen wir die bekämpfen oder so, weißt du, so ein keine Ahnung, sie wird influenced von so einem Naru-Ding und wir müssen dann gegen die kämpfen, so ein bisschen so Anduin-Story oder sowas. Und wir verlieren da vielleicht. Und dann müssen wir in Midnight uns eben die östlichen Königreichen, den Norden, zurückerobern. Weil wir, sagen wir mal, die gesamten Pestländer verlieren. Das könnte sein. Also vielleicht so ein bisschen Tirith Fall, Pestländer, Hinterland, vielleicht jetzt ja nicht so. Ich würde nördlicher gehen. So ein bisschen die Geisterlande. vielleicht verlieren wir die Gebiete. Der 12.1, also der Zwischenpatch, der könnte dann die Rückseite oder Karesh beinhalten, ne, dass wir dort eben irgendwie reingehen. Aber hauptsächlich geht es dann eben um die östlichen Königreiche. Und 12.3, also der Abschluss Midnight, ist dann Sonnenbrunn. Weil die sich so zurückziehen, dass sie irgendwie auf den überquellter das vielleicht nicht durch Silbermond, man kann ja auch außen über Tirith Fall oder so, oder ne, die wir wissen ja, dass Strathholm eigentlich sogar einen Hafen hatte, den hat's ja im Spiel nicht, aber Strathholm hat ja eigentlich einen richtig großen Hafen gehabt und eventuell über den Hafen flüchten sie zum Sunwell, letzte Bastion, und da ist dann noch Xalla drin und die übernimmt dann und dann hast du halt The Last Titan. Aber das wäre beides mit drin.
Ja. Ja.
Ich hab Maurice sprachlos gemacht. Können wir das mal bitte notieren? Können wir mal bitte kurz die, können wir mal die Kreuze in dem Kalender machen?
Ja.
Soll ich dir zur Sprache also, helfen?
Ja und nein und Dach und vielleicht und ach, keine Ahnung. Das ist. Also. Meine Schwierigkeit ist jetzt so ein bisschen, und vielleicht liegt das, ich glaube, vielleicht liegt es wirklich an mir, ne? Vielleicht habe ich auch die Problematik, dass ich noch nicht damit klarkomme, dass wir ja jetzt in einer Saga sind.
Ja, schwierig.
Ich glaube, das ist das Ding, weil wenn wir jetzt irgendwie die gesamte Vorgeschichte machen zum Midnight und dann also weil wir verlieren da oder wie auch immer sich das dann da zuspielt, und dann führen wir das im Midnight fort, dann ist das nicht typisch WoW.
Ja.
WoW ist neues Add-on, wir gehen zu einem neuen Ort mit einer neuen Geschichte.
Was hat ist auch in den letzten zwei Jahren typisch?
Es gab Übergänge, aber die waren noch nie so krass. Du warst ja, nicht in Khas Al-Ghar, bevor The War Within gestartet ist. Du warst nicht auf den Dragonfly, bevor Dragonfly gestartet ist. Du warst nicht in den Shadowlands, bevor Shadowlands gestartet
ist. Nein, aber die letzten zwei Jahre, was ist typisch für WoW? Die Tiefen, die ganzen Änderungen, die sie machen, fraktionsübergreifende Sachen, die sie machen, all das, was sie machen, ist nicht mehr typisch Blizzard.
Ja. Ha, aber ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Aus dem ganz einfachen Grund, die Spielerzahlen von WoW sind immer so, neues Addon kommt raus, Leute spielen das Addon und dann wird es mal weniger, neues Addon kommt raus, dann wird es ja mehr. Und, ne, das ist immer diese Wellenbewegung.
Ja.
Und wenn du jetzt die Geschichte, also Grundlagen der Geschichte, die du verstehen musst, um das nächste Addon zu verstehen, an das Ende des Addons davor packst, dann drohst du narrativ ganz viele Leute zu verlieren.
Außer sie machen es ähnlich wie Anfang The War Within mit dem Video zu Sageras, wie er das Schwert reingesteckt hat und. Da gehen sie auch ganz andere Wege. Überlegt mal bitte, wie sie Narrative und so die Lernsuche, das neue Feature. Sie haben mittlerweile ganz viele Sachen, die sie machen, um Spieler abzuholen. Also das könnten sie hinbekommen. Das muss nur ein Minifilm sein, der das alles mal kurz erzählt.
Ja, sie könnten auch so ein Cinematic machen, der das irgendwie so zusammenfasst, wenn du in das Gebiet kommst oder so.
Es muss ja auch nicht sein, dass wir jetzt krass verlieren dann im Vorgebirge des Hügellands. Aber sagen wir mal, wir stoßen so vor, epische Schlacht, dies, das, so wie damals Feuerlande, ne? So, dass wir uns immer weiter vorkämpfen oder sowas. Und dann kriegen wir halt einfach mit, boom, wir sehen erstmal, dass die gesamten östlichen Pestländer befallen sind von den Leuten oder so, weißt du? Sodass wir am Ende einfach nochmal so richtig, boah, okay, ey, die sind ja noch viel mehr, als wir eigentlich dachten. Und dann kommt dieser Plot.
Ja. Also das Ding ist, der andere Plot mit den Astralen, der einen Cliffhanger hat. Also ist jetzt auch nicht komplett abwegig, dass wir doch nur mit den Astralen rummachen. Der hat die Problematik, dass wir. Also, wenn jetzt die Aufgabe wäre, lass mal nach Karesh aufbrechen, dann fragen wir uns, okay, wie?
Wie, warum, weshalb, wann? Also, ja, es also, steht ja gerade eben gar nicht mal ein bisschen auf der Tagesordnung Astrale. Das Einzige, was wir mit den Astralen hatten, war das End-Cinematic, dass die mal kurz da irgendwo in Andermain unterwegs waren. Aber ansonsten, nada. Ja. Aber also, Scharlachrot und so ist an jeder Ecke quasi.
Ich meine, die haben jetzt das Dunkle Herz und so. Man kann natürlich argumentieren, hey, wollen wir wirklich, dass sie das Dunkle Herz behalten? Aber das reicht aus meiner Sicht nicht. Bisschen plausibler wäre es, Xalatas zu jagen, Ne, dass zum Beispiel Aleria und eine Heldentruppe Xalatas jagt und Xalatas jagt das dunkle Herz und dann jagen wir ihr hinterher oder so. Das könnte man irgendwie machen. Aber ja, ansonsten ist der Übergang ist schwierig. Also wenn wir jetzt nach Karesh wollen, so, das ist nicht so einfach zu machen eigentlich.
Ja, ich sehe da auch ganz viele Schwierigkeiten. Ich denke, wenn sie es jetzt mit 11.25, 11.27, wenn sie da vielleicht die Harrowni und ein bisschen die Astralen noch bringen und da so ein bisschen Side-Story bringen, um dann halt Midnight 12.1 vielleicht das so reinzumachen oder so. Das kann ich mir halt vorstellen. Aber ansonsten sieht's halt einfach ganz stark gerade eben danach aus. Das viel Interessantere gerade eben, was absolut crazy ist und mich an dieses Pendant zu Mist of Pandaria erinnert, weil da haben wir jetzt gerade krass diesen Übergang Mist of Pandaria, ist ja, haben wir ja schon öfter gesagt, dass ganz, ganz viele Ähnlichkeiten zu The War Within sind, ne? Deswegen auch im Remix Mist of Pandaria, übrigens, jetzt kommt dann Remix Legion, da können wir dann auch mal gucken, welche Analogien wir jetzt schon ziehen können für Midnight, by the way. Aber wir haben wie in Mist of Pandaria der Endboss. Ganz krass spannend. Ganz krass spannend. Wer ist er? Oh. Garrosh war damals nicht aufgebaut, wurde nur ganz wenig gesehen, war der Endboss. Ganz komisch.
Ja, was heißt nicht aufgebaut? Er war der Kriegshäuptling.
Also ja, aber er war nur ein einziges Mal da, bei der krasse Rangwildnis, bei der Herrschaftsfeste. Ansonsten war der nicht da.
Hat er das dunkle Herz gestohlen? Nicht das dunkle. Das Herz von Yasharash und so.
Nicht, haben wir nicht gespielt. Das war in der Vorquest zum, wo das dann alles bumm macht, ja. Aber wir wussten ganz lang nicht, wer. Ich meine, man konnte sagen, wir müssten ihn auf die Fresse hauen, gar keine Frage. Aber wer kommt jetzt in The War Within? Das ist halt unglaublich insane.
Also es ist nicht Ferin. Also wenn es Ferin ist, dann nur so besessen oder
genau,
so.
Genau, besessen. Licht besessen und sie muss sich vielleicht davon befreien, sowas.
Ja, ja. Nur, weil aber ansonsten wird es nicht Ferin. Ich finde, die Questreihe hat jetzt nochmal deutlich gezeigt, Ferin gehört nicht zu diesen radikalen Arati. Das hätten wir uns auch schon vorher denken können, aber die hat es nochmal ganz deutlich gezeigt, finde ich.
Ich bin nur weil du Ferin direkt ausschließt, ne? Ich bin bei dir. Also absichtlich würde es sie nicht machen, aber eher so wie ein Anduin halt übernommen oder sonst was. Denn, wir haben auch schon oft darüber geredet, es fehlt noch ein einziges Cinematic im Game. Und zwar das Cinematic von Ferin, wo sie auf einmal ein goldenes Auge kriegt mittendrin und eine ganze Armee hinter sich stehen hat und in den Krieg zieht. Das Cinematic fehlt noch im Spiel. Und sie kriegt ein goldenes Auge auf einmal. Es glänzt dann richtig golden. Also wer weiß, ob nicht eine Lichtbrut in allen Arati quasi so tickende Zeitbombe mäßig, wie Verlassenen, ne? Da haben sie es ja auch gemacht mit dem Proudmoore, wie heißt er nochmal, der Bruder von Jaina. Mit dem haben sie es ja, wollten sie es ja auch so
machen. Derek.
Genau, führt Order 66 aus. Die Klonkrieger Arati, wer weiß. Ne, das wollte ja Xalatas vielleicht auch mit den Irdenen machen oder sowas, ne? Wer weiß, ob nicht bei den Arati irgendwas drin ist und dann macht's Klick und die kämpfen gegen uns. Ey, wie insane.
Ja. Das Krasse bei diesem leuchtenden Auge-Gedöns ist, das gibt's ja mit Thoralion auch. Also beim Leuchten die nicht, aber das war, glaube ich, einfach nur damals die Art, das darzustellen. Seine Augen sind halt golden, weil er von Xera gesegnet wurde. Ja, aber
war das nicht nur im Kampf?
Nö, seitdem er da gesegnet worden ist, oder wie auch immer das nennt, das wird, glaube ich, in 1000 Jahre Krieg behandelt. Boah, ich da weiß, wird er doch komplett rübergezogen, ja. Und, also, das ist für mich nochmal so dieses, hey, da könnte halt Naru.
Vor allem interessant ist, dass nur das blinde Auge von ihr wird.
Ich habe noch eine weitere. Ich bin nicht ganz zu Ende gewesen. Und derjenige, wenn ich mich nicht komplett gerade irre, der Thoralion dabei begleitet, als Xera Thoralion da segnet, ermächtigt, whatever, ist Lothraxion. Und Lothraxion ist ein Schreckenslord. Und auf der Seite des Armee des Lichts. Also wenn du einen Strippenzieher hinter dem Red Dawn haben willst, Lothraxion.
Den wir auch schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen haben. Ja. Wir wissen nicht, was der Dude so macht.
Also für mich passt er wie auf Faust aufs Auge. Das heißt, mein Endboss ist Lothraxion, so abwegig das jetzt klingt, auch nicht mein bester Kandidat.
Naja, es ist, ich sag mal so, der könnte so eine Archimon-Ding werden. Sprich, Ferin ist es, ne? Gul'dan, ja. Aber dann kommt Archimonde aka Lothraexion raus. Das kann natürlich sein, oder beziehungsweise machen wir die Analogie zu Garrosh. Ferin ist der Garrosh, die halt dann komplett umgerumpelt wird, wie auch immer. Und am Ende kommt halt das Shardestorm beziehungsweise Lothraexion raus oder ein Naru. Ich meine, Lothraexion kann ja auch einfach nur der Mittelsmann sein, der die Arati, die Naru, die Scharlachroten, Red Dawn und so alle miteinander verbunden hat, weil er eben, ja, alles Mögliche machen kann, ne? Das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr krass. Ich meine, auch einen Denatrius sehe ich hier definitiv. Den sehe ich hier auf jeden Fall. Aber ja, es kann gut sein, dass aus Ferin ein Naru spricht. Und guck mal, wie oft haben wir darüber geredet, dass ich denke, dass, wir wissen ja, Chris Metzen hat aufgehört mit Geschichtserzählungen in Mist of Pandaria, bla bla bla, Legion und Warlords of Draenor war schon nicht mehr von ihm und grob war vielleicht doch die Legion-Idee von ihm und Afrisabi hat es umgeschrieben, Chris Metzen wollte vielleicht wirklich, dass Illidan so ein Lichtbanger wird und genau das macht er jetzt halt so, weißt du, sondern mit Ferin und so, dass er da diese Geschichte erzählen kann, diesen Plot erzählen kann, wo er originally damals hin wollte. Das kann er jetzt halt bringen. Ich fänd's geil. Aber ich sehe wirklich nur Ferin und wenn als Marionette. Ich sehe nur Ferin. Ob dahinter jetzt ein Naru ist, ob dahinter jetzt ein Schreckenslord ist oder so. Aber du hast niemand anderen. Du kannst die Xalatas halt nicht bringen. Sorry, aber du kannst sie da nicht bringen, auf gar keinen Fall. Der Raumgänger, wie willst du den erklären? Das wird höchstens Mega-Dungeon, die Astralen. Das kann ich mir vorstellen, dass das so der Mega-Dungeon wird oder so. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ja. Also, wie gesagt, das ist meine beste Wette. Lothraexion orchestriert den scharlachroten Kreuzzug oder den Red Dawn jetzt. Die haben sich halt nützliche Idioten gesucht. Das war halt das Syndikat und Defias. Maran hat diesen Nationalismus gesät. Das kam denen auch ganz gut in die Quere. Jetzt kommen die Arati dahin, vielleicht sogar auf Bitte der Allianz, weil die Allianz merkt, okay, die haben nicht genug Truppen und eine Hand wäscht die andere, wir haben euch geholfen mit dem Heilsturz, unsere Truppen sind irgendwie noch verhindert oder whatever, helft uns doch mal auf. Vielleicht gibt es sogar noch irgendwie, einen Nebenplot, weshalb die Allianz da nicht hinkommen kann. Und dann rücken die Arati aus und dann kommt Lothraexion zu Ferin und erfüllt sie mit Lichtmagie, vielleicht mit Hilfe eines Narus und versucht so auch noch die Kontrolle über die Arati-Truppen zu gewinnen. Und dann verlieren wir komplett die Kontrolle über das Gebiet. Ich fände das, also, das wäre eine Möglichkeit. Ne? Ist natürlich sehr spekulativ, weil wir haben keinen Hinweis auf Lothraexion. Aber du hast nach einem Schreckenslord gefragt, dann kann man sich überlegen, okay, wer lebt denn noch?
Ja, klar.
Ich finde, der passt einfach thematisch da rein.
Vor allem, im Ernst, ne? Du hast halt so viele geile Sachen, wo du dann Raid aufbauen könntest, ne? So outdoor-technisch mäßig, so die Ruinen von Altarak, Terrence Mill und so. Boah, das ist halt so geil. Da ist so viel Geiles. Und das ist halt wieder, wie wir vorhin schon gesagt haben, Orc Force Human. Also es ist ja Warcraft in Grundfassung quasi. Wie geil das bitte ist, ne? Also, aber
du kannst auch richtig gut Kalia bringen. Also, ja. Jetzt macht sie halt richtig viel Sinn mit ihrer Lichtverbindung.
Ja.
Ist jetzt sehr interessant in diesem Konflikt.
Die Verlassenen und Gilneas, das ist halt unglaublich interessant. Das könnte so krass sein, das werden viele natürlich nicht mögen, wenn da die Gilneer mit den Verlassenen aufrücken. Aber ja. Crazy. Sie haben den gleichen Feind.
Es könnte halt sein, dass Ferim so Reden hält, so hey, ja, hier mit Nationalismus und so, keine gute Idee. Und sie schafft es wahrscheinlich, ich würde es davon ausgehen, sie schafft es relativ einfach, die Arati davon zu überzeugen, dass die Orks und Trolle und so ganz nice sind und dass man die schon akzeptieren kann, weil man hat ja Erfahrungen gemacht, dass die cool sind. Aber vielleicht je mehr sie erfährt über die Untoten und Gilneas, dass sie da dann irgendwie langsam so, dass sie da nicht mehr alle Arati bei sich halten
kann. Das Problem ist, das kannst du ja jetzt nicht mehr erklären. Wir haben keine weitere Story mehr vor dem Raid. Haben wir nicht.
Ja.
Das ist schwierig. Außer es kommt noch eine übelste Kampagne, die vor dem Raid quasi spielen würde. Das machen sie aber schon lange nicht mehr, weil der Raid in der zweiten Woche aufmacht und die nicht die ganze Kampagne immer sofort geben. Also, boah, weiß ich nicht, wie du das bringen willst.
Aber wenn dann kannst du gar nichts davon bringen. Dann kannst du auch nicht bringen, dass die Arati auf einmal rübersegeln und so.
Na, rübersegeln nicht. Ich würde auch eher sagen Portal. Und dann einfach im Raid so. Und dann im Raid geht dieser
Plot. Aber die können keine Massenteleportation. Das ist ja Teil der Questreihe da. Also es gibt ja die Quest mit dem letzten Arati-Magier, wo du lernst, dass der einzige war.
Nein, nicht die Arati. Ich rede von Original Imperium Arati. Die eventuell auch die Massenteleportation zu den Scharlachroten gebracht haben in Lordaeron, als sie die Verlassenen angegriffen haben, weil da war Massenteleportation am Start.
Finde ich aber, erstens finde ich es abwegig, zweitens, selbst wenn es so wäre, fände ich es schlechtes Storytelling, weil es gibt die alte Storytelling-Weise Show and Don't Tell. Also jetzt zu sagen, hey, übrigens, die waren sowieso im Bunde und dann machst du einen großen Handlungsbogen.
Naja, wie gesagt, kann ja sein, dass die jetzt im, dass die heimlich der Imperator da so zwei Wege verfolgt hat und die Scharlachroten eben unterstützt hat, wie auch immer irgendwie. Aber
ist das plausibel? Also, du kannst halt einzelne Leute relativ einfach irgendwie auf Missionen und sonst was schicken.
Ey, ich rede jetzt nicht, dass der da eine Armee rüberjagt von, keine Ahnung, Zehntausenden, ne? Aber dass da so ein bisschen was kommt, das sehe ich halt. Ne? Vielleicht auch so ein dauerhaftes Portal. Vielleicht haben die da so ein dauerhaftes Portal gebaut, so Dark Portal-mäßig Style. Und ja, das müssen wir halt unterbinden. Zum Beispiel, da kommen halt immer ein paar Leute durch. Sowas halt.
Ja.
Weil wir haben ja da nichts mitbekommen in den Ruinen, weißt du? Wir
also
haben
wenn der Raid direkt starten soll, ohne weitere
Quests. Eine minimale Kampagne kommt ja meistens so 3, 4 oder 5 Kapitel. Aber ich fände, das ist zu wenig, um das mit Ferien. Aber um sowas zu erklären, schon. Der Punkt ist, wen würdest du
also denn... Also am ehesten sehe ich, dass Maran dann halt die Leute da wieder sich dem scharlachroten Dings hier, also den Red Dawn anschließt. Mhm. Ja, und dann kämpfen wir gegen... überlebt Josef das am Ende des Tages? Ich hab's gerade vergessen.
Was, wer?
Josef. Das ist ja der
Anführer. Nee, den kriegen wir dann Red ja mal gestunt und dann kann er den Ruhestein nicht nutzen beim dritten Mal.
Genau. Ich erinnere mich. Geira, glaube ich, hat die Axt geworfen und ihn gestunt.
Ja.
Auf jeden Fall, genau. Also du machst dann halt Maran ist meinetwegen Endboss, vielleicht noch ein Schreckenslord statt Maran. Die ist dann vorletzter Boss.
Er kann, ja.
Dann ist auf einmal doch Vanessa auf deren Seite, also noch ein Boss. Und dann machst du noch irgendwie 3 generische, fertig ist der Raid.
Ja, du hast viele, was du dann nutzen kannst. Aber jetzt gehen wir mal davon aus. Was sagst du denn sonst? Wer könnte Endboss sein?
Ja, Maran oder ein Schreckenslord, den wir noch nicht gesehen haben.
Und sonst, wenn wir von diesem Plot weggehen, generell, was würdest du einfach jetzt ganz generell, was würdest du sagen, aus dem jetzigen Stand der Lage, was wir an Informationen haben, auch wenn du die Astral mit einsiehst, ist mir ganz egal, was würdest du sagen, wer hat gerade eben noch die Chance, Endboss zu sein? Das ist halt krass.
Ist der erste Raid ohne Endboss, was hältst du davon? Ein Experiment.
Dass wir gar nicht so den. Aber guck mal, du musst der Punkt ist, ich bin sofort bei dir. Auch das, da könnte man auch mit Verlieren dann reinbringen. Und. Bin ich dabei. Der Punkt ist, du musst irgendwas in die Daten schreiben. Du musst irgendwas in den Schachzugsführer schreiben. Du musst irgendwas reinschreiben. Es muss ja irgendwas
Gut geben. Du hast doch einmal eben diese Vision aufgemacht. Das Gebiet wird der Raid.
Ja.
Ne? Hügelland oder auch immer. So, und dann gibt es halt die verschiedenen Gebiete dort. Süderstaat und sonst was. Und da ist dann auch ein Anführer. Aber in welcher Reihenfolge die Bosse spielst, ist den Spielern völlig frei überlassen, weil die laufen in einem Gebiet rum.
Crazy. Oh. An sich geil, bin ich dabei. Fände ich voll geil. Ich mag so Flexibilität. ist insane. Aber wir haben halt technische Hürden dahinter. Von wegen, der letzte Boss droppt immer diese sehr seltenen Sachen, dieses Mount. Der letzte Boss hat immer die höchste Gegenstandsstufe, die gedroppt wird. Gut, könnte man aber auch reinführen. Je nachdem, was der letzte Boss ist, den du tötest, dessen Gegenstandsstufe ist erhöht. Das könnte sogar noch mal für so PvE-Player, also rein jetzt aus der PvE-Sicht, Lore, uninteressante Leute, könnten die sich selbst entscheiden, welche Items sie auf Max-Stufe haben wollen und dementsprechend den Boss zum Schluss besiegen. Und man könnte das sogar technisch so reinbringen, dass je nachdem, welchen Boss man zu Schluss, also man fängt jetzt, man hat vier Bereiche. Jeder Bereich hat zwei Bosse. Tötest du den einen Bereich zuerst, kriegen die anderen drei Affixe. Tötest du den nächsten, haben die zwei nochmal Affixe. Das heißt, du machst dir deine Schwierigkeit auch immer, du musst ja gar nicht mal tunen, sondern du baust dir deine Schwierigkeit aufgrund von Affixen im Raid.
Bombe. Und außerdem kannst du noch sowas einbauen, wie wenn du alle Bosse besiegt hast, kommt, keine Ahnung, Toralion oder so und sagt hier zur Belohnung für euch eure Bezahlung. Dann sind noch irgendwie eine Beutetruhe oder so.
Ja.
Und da ist dann fix, was drin ist.
Ja. Ja, geil. Wir haben einen Raid. Wir haben. Wie geil wäre die Idee, bitte? Also nicht nur jetzt aus Lore-Sicht, nicht nur aus unserer Sicht so, sondern irgendwie kommt in mir gerade auch der Raider so ein bisschen hoch, der damalige, der Verbuddelte, der ganz Junge noch, der sich so denkt, wie geil wäre so ein Dynamic Raid, wo du einfach mit Affixen dir sagst, ich will den zum Schluss spielen, ich will den zum Schluss spielen und so. Das passt halt auch einfach in diese Philosophie, die Blizzard halt einfach seit zwei Jahren fährt. Voll geil. Ja. Auch ein, stell dir mal bitte auch ein World First Raid vor. Ich meine, da kann Blizzard ziemlich hart abscheißen. Und
alle fahren andere Strategien.
Ja, so. Da kann Blizzard ziemlich hart abscheißen, weil er das Tuning irgendwie verkackt ist oder so. Wobei wir, die haben ja eine Zusammenarbeit mehr denn je mit den krassen Gilden gerade eben. Ja. Das weiß man ja, dass die da ein- und ausgehen mittlerweile. Wer weiß, ob die da nicht sogar mit denen zusammen das so. Boah, das wäre geil.
Ja.
Das wäre
richtig. Ist natürlich geil. Jetzt so eine Idee, um den Endboss zu umgehen.
Ja, aber die ist gut. Die ist gut. Ah ja, bin ich dabei. Und dann am Ende verlieren wir halt trotzdem oder merken halt trotzdem, dass halt das und das und das noch ist. Übrigens, ich muss jetzt mal kurz, wir gehen mal ganz raus. Wirklich. Ganz, ganz, ganz raus. Wir gehen ganz woanders hin, aber bevor ich das vergesse, ich habe mitgekriegt, dass ganz viele Leute das nicht wissen und wir erreichen hier ein großes Publikum. Deswegen will ich halt auch immer ein bisschen Mehrwert bieten, so neben unserer Spekulationsgeschichten. Weißt du, dass Tauren ein Anagramm sind? Also ich weiß das, glaube ich, seit Warcraft, also seit Classic.
Ein Anagramm? Also die Anordnung der Buchstaben soll ein anderes Wort ergeben?
Du weißt es nicht.
Nee.
Das steht im Handbuch von Classic. Also in dem ganz, ganz damals Handbuch Nature. Tauchen, Nature, tauchen.
Krass.
Ey, ich so die letzten Tage merke ich so, dass Leute das nicht wissen. Ich denke so, was? Also ich jetzt wisst ihr es. Nee. Ja, tauchen, Nature,
sehr tauchen. Passend. Ich meine, natürlich. Das Wort ist natürlich von Minotauren abgeleitet. Aber es ist natürlich, sehr passend, dass es auch ein Anagramm für Nature ist, weil es ja ein Druidenvolk ist.
Ja, aber, ja, also Chris Metzen hat es deswegen gewählt.
Ja, es hat ihn zumindest bestärkt, sagen wir mal so.
Das hat er halt auch mal, hat er halt mal gesagt, definitiv. Also, wie gesagt, und im Classic steht es auch, also Nature, tauchen, Nature. Das ist, deswegen wollte ich diese Sidequest hier jetzt mal aufmachen, weil ich mir schon gedacht habe, so ein paar wissen es hier vielleicht auch nicht, aber dass du es nicht wusstest, das überrascht mich jetzt gerade sehr.
Ja, das ist krass. Ich wusste es nicht.
Ich find's crazy.
Oder wenn ich wusste, habe ich es vergessen, aber ich glaube, ich wusste es nicht.
Ich find's voll crazy. Ja. Oh, Himmel, Herrgott. Wollen wir jetzt noch die Geschichte mit Gallivix aufmachen? Wie kriegst du denn Gallivix da rein?
Gar nicht. Außer wir sagen, Gallivix wird Endboss.
Im Mega-Dungeon. Im Mega-Dungeon könnte der kommen.
Ey, wie geil das wäre, wenn der einfach wieder.
Zweimal in einer Erweiterung. Hatten wir nicht schon mal einen Boss zweimal in einer Erweiterung?
Burning Crusade, Kel'thas. Im Dungeon und im Raid.
Oh ja. Und ich meine, Gallivix und Kel'thas sind beide die nervigsten. Also, why not? Könnte schon gut funktionieren, oder? Und der wird, pass mal auf, der ist wirklich, der Mega-Dungeon ist wirklich astral. Und die Astralen arbeiten mit dem Deatharok zusammen. Aber Wir holen den, der hat es irgendwie nicht geschafft, wie wir den getötet haben, so wirklich zu entfliehen. Und die holen den irgendwie so Sidequest-mäßig zurück im Mega-Dungeon. Das wäre geil.
Mhm. Oh, Anubarak ist auch ein Beispiel, stimmt. In dem Dungeon, dem Fünfmann Dungeon und dem Kreuzfahrer Raid.
Stimmt. Anubarak auch, ja. Ich sehe ihn auf jeden Fall. Ich hab
Bock. Vielleicht erstmal, mein Take erstmal, Gallivix lebt.
Ja.
Oder sagen wir mal so, er wehrt fort. Ob das Leben ist, ist eine andere Frage.
Und ob es Gallivix
Begründung, ist. Ich ratter das ganz schnell runter und dann sagst du was dazu. Wir haben jetzt dieses Lorewalking, ne? Wo wir bei den Mittlern und den Astralen chillen. Und bei den Mittlern hättest du alles Mögliche zeigen können und sie entscheiden sich für Tarsavesh. Wir wissen, in Tarsavesh war Gallivix in Shadowlands und wir haben nie erklärt bekommen, warum. Mhm. So, das im Hinterkopf behalten. Wenn man jetzt den Epilog von Lorenhal spielt, also dem letzten großen Patch, dann sagt Monte Gaslow, dass so wie er Gallivix kennt, Gallivix immer einen Plan B hat. Das ist ein wichtiger Wortwahl. Er hat immer einen Plan B. Wenn man dann später in der Quest gegen diesen Attentäter kämpft, der das denjenigen getötet hat, der das Casino übernehmen soll, sagt dieser Attentäter, dass er jetzt mit Plan B uns alle nach Tarsavesh schickt.
Ja.
Ich bin fertig.
Ja, ich bin bei dir. Weird, wild und wild. Und I guess, das war geplant für Midnight oder so. Das ist auch so Side-Story-Quest, vielleicht vorher gar nicht geplant gewesen und das Steve Dinosaur wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall lebt er und wahrscheinlich wirklich als Deathrock. Also er Gallivix gibt's vielleicht schon seit Cataclysm nicht mehr oder so. Oder vielleicht auch später gibt's halt Gallivix nicht mehr. Und es war seit von Anfang an war das so Schreckenslord. Sie wissen nur nicht, wie sie es jetzt auch gut reinbringen können, dass es nicht so aka Kerkermeister passiert. Ich glaube, das ist es.
Ja, das könnte schon sein. Aber Gallivix ist auch so ein Charakter. Das ist wie so ein bisschen wie Kel'Thuzad, sag ich jetzt mal. Den kannst du immer wieder bringen. Das ist so ein bisschen auch sein Character-Trait.
Ist so.
Du kriegst ihn einfach nicht kaputt. Du kriegst diese Gier. Die ist in uns allen drin und er repräsentiert die Gier und sie keimt immer wieder auf und wir müssen sie immer wieder ersticken.
Ja, genau. Gallivix ist wie Team Rocket. That's so true. That's so true. Das passt halt auch einfach so.
Das auch,
ja. Ja, also ich sag auch, der kommt wieder. Ich habe noch gerade eine interessante Frage an dich, wenn du noch erlaubst. Geht jetzt wieder auf zum Thema hin zuvor, weil ich das vorhin nicht gefragt habe. Wenn wir wirklich da einen Raid kriegen, sei egal wo, östliche Pestländer, Vorgebirge des Hügellands, was wäre für dich dein Wunsch-Raid-Setting? Also vom Aussehen her. Da, wo jetzt der SOD-Raid ist, oder eher Scharlachrote Kloster, oder eher Strathholm, Vorgebirge, wo siehst du, wo wir so einen richtig geilen Abschluss-Raid führen könnten, der dann eben nach Midnight führt?
Da stellst du aber eine sehr schwierige Frage.
Also ich stelle mir tatsächlich vor, der Thorarinswald, so diese Lücke rechts von diesem Thorarinswald, da ist ja so eine Lücke, der ist ja kaputt, das ist der Raid-Eingang, so ähnlich Black Temple-mäßig, weißt du so? So stelle ich mir das vor.
Die Problematik, die man da hat, ist, dass keine der Anlagen, die da ist, groß genug ist, um selbst der Raid zu sein. Naja, also jetzt Stromgarde ist zu klein, um einen ganzen Raid zu fassen, finde ich. Der kompakteste Raid, den es gibt. Ja, so. Nee. Und das gleiche ist mit Hammerfall und das gleiche ist mit Agorok, heißt glaube ich die Base im Norden von den Orks. Süderstaate genauso, Terrence Mill genauso, du hast diese Okerhöhlen sind auch völlig absurd. Alterraktal könnte man noch gerade so. Man könnte halt irgendwie die Story erzählen, die haben das da wieder aufgebaut und so, aber käme auch so ein bisschen aus nichts. Also, du merkst die Problematik. Wenn du nicht das gesamte Gebiet claimst, ist so ein bisschen die Frage so, okay, was ist überhaupt groß genug? Das ist echt ein Problem. Das Einzige, was ich da noch so sehe, was ich immer richtig cool fände, und ich habe mir das damals so ein bisschen bei den Bronzen Drachen gewünscht und nur so halb bekommen, ist ein Raid, der einfach an mehreren Standorten ist. da brauchst du natürlich irgendwie Vehikel für, warum das passiert. So, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja tatsächlich eine Mischung aus, was wir jetzt erleben mit den Arati-Hochland und so weiter und den Astralen, dass du sagst, okay, wir gehen in Bele da rein tatsächlich am Ende. Mhm. Das passiert dann. Und dann haben wir irgendwie dort, sind auf einmal Astrale und dann machen wir erst so ein bisschen Astralkram. Und dann geht's aber rüber, weil irgendwas Krasses passiert. Und dann machen wir den nächsten Teil auf den Arati-Hochland und so.
Auch hier, Mist of Pandaria so, hat genau so das Gleiche Trip, gemacht.
Ja, so ein Trip fände ich, glaube ich, ganz cool. Genau, bei Schlacht um Orgrimmar ist das ja so, ne?
Genau.
Du fängst halt nicht direkt bei Orgrimmar an. Dadurch ist der Raid natürlich auch sehr lang. Ist auch einer der Hauptkritikpunkte.
Gut, aber auch damals, das war damals aber noch eine ganz, 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 ganz andere Philosophie, ne? Lange Raid, 13 Bosses, SOD, ja. SOO ist der größte Raid, den wir ja bisher haben, ne? Also, das muss natürlich ja nicht so sein, ne?
Aber ich glaube, die Idee, die ich gerade eben geäußert habe mit Vorgebirge des Hügellandes und die Spieler können sich frei bewegen. Und es ist vielleicht so ein bisschen was im Altaraktal, wo du gegen das Syndikat kämpfst. In Süderstarter hat sich meinetwegen die Defiers verschanzt und der Red Dawn hat meinetwegen an der Küste irgendwie so ein Lager aufgeschlagen oder so. Und dann drehen vielleicht irgendwelche Untoten in Terrence Mill durch.
Da kannst du natürlich auch. Also stell mal jetzt vor, dann Süderstate, das ist wirklich die Schalaroten und da ist dann vielleicht so ein Luftschiff, so ein Luftschiff, weißt du so, was gar nichts erzählt, nichts dazu, wo wir uns aber wieder spekulieren können, hat das arabische Imperium jetzt doch noch geschafft, einen zweiten Zeppelin rüberzuschicken und so, der ist durchgekommen und sowas, ne, und die haben vielleicht gar nicht mitgekriegt, dass die anderen Arati schon eingetroffen sind und sowas, das ist auch ein geiler Plot, der aufgemacht werden könnte, ne, dass Arati auch losgezogen sind und nur mit den Schalaroten bisher in Kontakt getreten sind und mit niemand anderen und die dann völlig verblendet sind quasi, ne? Wie krass eigentlich. Ja, ich weiß. Ich versuch's gerade. Also.
Aber das Coole an, wenn du Terrence, die ganze Vorgebirge des Hügellandes, wenn du das so zum Raid ernennst, ist, du kannst auch so ein paar Sachen einbauen, die nichts damit zu tun haben, weil du hast ein ganzes Gebiet.
Ja, klar.
Du kannst einfach sagen, es gibt ja zum Beispiel diese Höhle da mit den Yeti.
Ja.
Und ein Yeti hat irgendwas gefressen und der ist jetzt übermächtig und der ist ein Problem und dann ist er halt auch ein Boss. Keine Ahnung.
So Light-Infused Yeti oder so ein Scheiß.
Ja.
So
quasi. Da hast du noch die Murlocs da an der Küste. Da machst du einen Murloc-Boss. Wie auch immer der dann gestaltet wird oder so. Meinetwegen sind auch noch Naga gelandet, wenn du noch die in der Anspielung machst.
Come on. Da ist ja auch noch südlich, im Süden ist ja auch noch das mit den Zwergen, den Fetten, die halt auch nur von Essen dort unten, also quasi wie der Söder, so sind. Da kannst du natürlich dann noch so einen Söder-Boss machen. Das geht auch, ne? Ja. Keine Frage.
Du hast auch die Dampfpanzer da auf den Hügeln. Da könntest du noch so einen Fahrzeug-Boss machen, wenn du willst.
Ich dachte, du willst jetzt woanders hin.
Nein, ich will nicht woanders hin. Ich bleib hier bei der Novelo.
Okay, gut. Sorry. Nee, ja. Kannst du natürlich. Da kannst du super viel mitbringen, ne? Weißt du, was ich richtig geil finde? Wenn du bei Terrence Mill bist und da hast du ja den Fluss. Wenn du den Fluss hochgehst, kommst du zu einem bestimmten Punkt.
Ja.
Utas Grabmal.
Ist das nicht noch. Das Grabmal ist doch dann.
No.
Ist das noch in.
Nein, das ist nicht mehr im Vorgebirge. Das ist nicht mehr. Das ist schon. Ja, okay. Das ist der südlichste Punkt der westlichen Pestländer. Aber ganz im Ernst, wer sagt denn, dass mit Midnight oder vielleicht auch jetzt schon mit F2, zumindest jetzt bearbeiten wir das Ganze. Aber wer sagt denn, dass in Midnight die Zonen noch alle so sind, wie sie sind? Wenn wirklich das eine Erweiterung wird, die nördlichen, östlichen Königreiche, wie wir gesagt haben, ab der Brücke unten hoch, das ist ja genauso groß wie eine Erweiterung bisher, dann werden eventuell ja auch die Gebiete neu aufgeteilt, was ja auch passen würde, dann, wenn das mal aktualisiert wird. Das heißt, das kann dann irgendwie, die Pestländer sind dann nur noch die Pestländer, die gibt's vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht heißen sie nicht mehr Pestländer, weil sie gereinigt sind. Man kann doch
Gebiete zusammenfassen oder so.
Oder so. Oder, aber worauf ich hinaus wollte, Utas Grabmal wurde ja von der Geißel auch immer wieder heimgesucht, aber extremst verschont und hat ja eine Lichtquelle in sich. Das wissen wir ja vom Erntedankfest, glaube ich, oder so. Das könnte natürlich auch noch mal was Geiles lore-technisch sein, dass da irgendwas verbuddelt ist, dass vielleicht einer so einen Naru-Splitter da reingebuddelt hat oder so, um den zu schützen oder sowas.
Ja, ja, da gibt's mehrere Sachen. Ich glaube auch bei den, ist das nicht sogar so, dass bei der Todesritter-Ordenshalle so ist, dass man sich einmal da aufhält und dann direkt so Widerstand merkt? Ich meine, ja, ja, glaub auch.
Da questet ja man auf jeden Fall hinterher mit. Ich glaube, Todesritter ist das und ich glaube, unheilig.
Ja, aber könnte sein, ne?
Ich gehe sowieso stark davon aus, dass die Pestländer nicht mehr die Pestländer sind. Also, sorry, aber wenn wirklich das Gebiet da oben kommt, wirklich, wenn das gesamte Gebiet und nicht nur Quel'Thalas überarbeitet wird und wenn dann Stratholme immer noch brennt und die Pestländer immer noch die Pestländer sind, ne? Dann fühle ich mich halt verarscht. Also,
glaube ich auch nicht. Also, vielleicht blüht da jetzt auch nicht alles mega krass oder so.
Ja, guck mal, aber was das in Gebiet kürzester schon Zeit die Agentum-Dämmerung mit dem Zirkel des Szenarios da damals geschafft hat, mit den Türmen und so.
Sie können halt eine Ecke so machen. So eine Ecke, da ist irgendwie besonders viel Verfall, besonders viel Seuche und sie kriegen das einfach nicht gereinigt. Und dann ist es vielleicht sogar eine der Quests, dass du dich diesem Gebiet annimmst. Dann
das
ist
das Haus auch von Zirkel
Szenarios oder so.
Ne? Das, Haus ja, das Haus von Nathanos vielleicht. Das wäre geil, ja, das wäre richtig gut.
Genau. Oder dann treffen wir doch mal hier den Seuchenspezialisten aus den Shadowlands und fragen den, hey, hast du eine Ahnung, was da abgeht oder so.
Könntest du, ich muss schon wieder reingrätschen, aber da kommen Ideen. Könntest du dir vorstellen, dass die Agentum-Dämmerung, die ja dort vor Ort ist, vom Red Dawn ebenfalls infiltriert wurde? Weil die Türme dort sind ja light-infused worden, weswegen ja überhaupt der Zirkel des Szenarios auch geschafft hat, dort Leben zu erschaffen. Das wäre natürlich auch nochmal ein krasser Punkt für so Scharlachrote generell, Light-Infused, Orati oder Naru. Könntest du dir vorstellen, dass die Agentum-Dämmerung ein Überläufer ist? Und ebenfalls die Linien verstärkt?
Schwer, weil die Agentum-Dämmerung ja immer als gemäßigte Fraktion gilt.
Der Großteil ist wahrscheinlich in Nordend, ne?
Das könnte man, ja, ja, ja. Also man könnte. Also, okay, das ist jetzt eine Story, die mir gerade einfällt, wo ich, okay, pass auf, die Erklärung wäre jetzt folgende. Die Männer oder ein Großteil der Männer ist in Nordend und bekämpft dort die Überbleibsel der Geißel und zurückgeblieben sind die Frauen mit den Kindern und keiner kümmert sich um die und es kommen Bedrohungen auf gleiche und dadurch Narrativ. Konnten die radikalisiert werden.
Gleiche Narrativ, ja geil, geil, geil. Ich meine, wir wissen zwar, dass faktisch gesehen nicht ganz so ist, wegen der Paladin-Klassenhalle, dass dort relativ viel am Start ist. Und Telios Morgenbringer oder wie der heißt und so, die also noch ein paar richtig wilde Dudes von der Dämmerung und dort sind. Aber gut, das sind, lass das 5 geile Dudes sein, die können natürlich ermordet worden. Ne? Also, das geht schnell. Dass die auf der, wie sagte Maria Hamilton, sie stehen auf der Liste. Auf der Todesliste.
Ja, ja, ja.
Das geht ganz schnell.
Und da kannst du ja die gleichen Tricksereien machen, die sie jetzt auch im Dings anwenden. Mhm. Im Arati-Hochland, ne? Also auf auch wieder Fall. Irgendwelche Überfälle, die dann irgendwie faken und dann den Paladin in die Schuhe schieben und keine Ahnung.
Dem Untoten dort. Das sind ja auch, ist ja ein Untoter in der Agentum-Dämmerung dort.
Ja, innere Spannung vielleicht auch. Ja, ja, warum nicht? So, dass du da auch die Völker gegeneinander aufhetzt, so. Oh.
So, letzte Frage, bevor ich dir deine ganze Nacht klaue. Wenn wir das alles, dieses ganze Szenario da haben, Red Dawn, Arati und so weiter und so fort. Wir haben jetzt, du hast schon gerade gesagt, Kalia bringst du, da kann man das sehr geil ins Licht spielen, ob jetzt als Lichtqueen oder wie auch immer, man kann da Kalia gut reinbringen, die verlassenen Story und Lore kann man da endlich mit reinbringen. Wir kriegen dann bald einen verlassenen Monat, ich glaube der Juni oder so, keine Ahnung, könnt ihr auf chromi.de nachlesen, welcher Monat der verlassene Monat ist, da kriegen wir auch ganz viel im Handelsposten.
Der 13.
Ja, wahrscheinlich. Da kriegen wir ganz viele verlassenen Sachen auch, das ist ungefähr roundabout, wo der F2-Patch auch kommt. Also, verlassenen Lore könnte in Zukunft echt relevant werden, gerade wenn die östlichen Königreiche relevant werden sollten. Der Punkt ist jetzt, wir haben im Priorat der Heiligen Flamme das erste Mal wieder richtige Light-Infused, No-Name-Untote gesehen. Wenn wir all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, siehst du da eine Rückkehr der verlassenen Light-Infused-Verlassenen?
Ja, doch, kann man machen. Indem Ferin, also die ist ja eigentlich nicht so begeistert von den Light-Infused Untoten in Priorat. Mhm. Und du kannst halt den Punkt machen, so, hey, die werden bei uns nicht akzeptiert. Egal, wie ich jetzt darüber denke, aber die anderen, die sind ja alle viel radikaler als ich. Und damit die irgendwo also eine Bleibe finden, können die Verlassenen die nicht aufnehmen. So?
So sehe ich das auch. Das ist doch
ganz logisch, oder nicht?
Ich denke tatsächlich auch, ich dachte jetzt, du kommst jetzt vielleicht schon mit dem Plot so von wegen, dass sie die neu erschaffen. Ich glaube, oder ich könnte mir ja vorstellen, dass wenn wir dort so einen Raid haben, dass dort ebenfalls so erschaffene Untote halt sind, aber nicht so Zombie, sondern halt schon Otto Normale. Und weil wir die Hauptquelle, den Naru oder Lord Jackson oder was weiß ich was, dahinter ausknipsen, kriegen sie mehr und mehr freien Willen. Und dann kommt eine Kalia und ein Derek und sagt, hey, brothers in love, wir wissen, wie es euch geht. Wir nehmen euch auf, kommt cool. Und wir kriegen als Verlassen endlich einen geraden Rücken. Wir kriegen neue Aussehen. Ah, wird geil. Hätte ich Bock drauf.
Ja, 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 ja. Also, sehe ich. Also, ich weiß nicht, ob es kommt, aber können sie auf jeden Fall machen und wäre plausibel.
Fände ich geil. Hätte ich Bock drauf, ja. Hätte ich echt Bock drauf. Ja. Ich glaube, wir haben ordentlich gedönert und geballert. Wir haben jetzt zwar nicht das mit reingenommen mit Quel Thalas, mit Umbridge und Lothrema Teron, aber das können wir dann ja im nächsten noch mit reinzwitschern.
Ja, ja, lass das nochmal gesondert. Da wissen wir auch noch gar nicht. Also,
da wissen wir gar nichts.
Ja, da wissen wir nicht so viel.
Da wissen wir gar nichts, leider Gottes. Ansonsten wird es jetzt, glaube ich, auch echt ruhig. Wir haben nichts auf dem PTR noch im Petto quasi. Gut, 11.2 könnte nächste oder übernächste Woche kommen. Dann ist wahrscheinlich sowieso erstmal zappenduster. Ich glaube, dann könnte es wild werden. Schwierig.
Ha, ja. Wir finden schon noch was.
Ja, wenn nicht, noch mal eine Stunde über das Syndikat philosophieren. Das ist immer gut. Die halten gut ja. Hin dafür. Nee, finde ich geil. Ich bin gespannt. Leute da draußen, vielen lieben Dank für alles Mögliche. Ne, wir haben jetzt auch euch hier Patrons, by the way. Ihr seid da jetzt benannt. Ihr seid richtig cool. Wir haben es endlich geschafft, dass ihr da benannt werdet. Also ich habe es geschafft. Ne? Top. Danke. Weiter so, meine Lieben. Vielen lieben Dank. Von meiner Seite. Tschüssi.
Ciao. Tschüss.